Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Der Alltag der meisten von uns ist ja natürlich digital und das gilt auch längst für alle Generationen. Die Jüngeren sind damit ja auch groß geworden und die Allerjüngsten, ja so bei 7 oder 8 Jahren, nutzen schon ein Smartphone oder ein Tablet. Aber was heißt das für ihre Entwicklung, für ihr Gehirn, für ihre Wahrnehmung der Welt, für ihre Lernerfolge, auch für ihr Verhalten anderen gegenüber? Das beschäftigt uns. Smartphone bei Kindern und Jugendlichen, Tablets, digitale Geräte in ihrem Alltag. Wie viel ist gut? Was nützt? Und wo liegen auch die Gefahren, was ihre auch kognitive Entwicklung angeht, was ihre soziale Entwicklung angeht, aber vielleicht auch vieles, was im Netz passiert, was vielleicht für Kinder und Jugendliche nicht wirklich gut ist. Das wollen wir besprechen, wollen wissen, welche Erfahrungen Sie gesammelt haben und freuen uns natürlich auch, wenn sehr junge Menschen bei uns anrufen, gerne Kinder und Jugendliche von ihren Erfahrungen berichten, auch von ihrem Verhältnis zu den Eltern, zu den Lehrern, was dies angeht, ob es da Verbote gibt, ob es da Einschränkungen gibt, Regeln gibt, auf die man sich geeinigt hat in der Familie, so eine Mindestregel vielleicht, dass man beim Abendessen nicht aufs Handy guckt, sondern es weglegt, oder gibt es da bestimmte Handyzeiten? Erzählt uns davon, ruft uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Ihr könnt euch auch gerne beschweren, wenn ihr der Meinung seid, dass euch das Handy viel zu viel verwehrt wird oder wenn es da viel zu viele Beschränkungen gibt oder ihr schlechte Erfahrungen gemacht habt, auch in der Schule oder mit der Familie. 0800 2254 2254. Wir freuen uns natürlich auch über Eltern, über Großeltern, über Lehrerinnen und Lehrer, die uns anrufen, ihre Erfahrungen berichten, gute, schlechte, mittelgute. Rufen Sie uns an. 0800 2254 2254. Smartphone bei Kindern und bei Jugendlichen. Wie viel ist gut? Oder Sie schreiben uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und das Gute an dieser Sendung ist, wir haben immer Expertinnen bei uns, die uns helfen können, die uns einige Erfahrungen mitteilen können und mit viel Wissen auch aushelfen können. Irene Schulz ist Mediencoach bei der Initiative Schau hin. Das ist eine medienpädagogische Initiative vom Bundesfamilienministerium. Öffentlich-rechtliche Anstalten sind dabei und die AOK. Sie hat eine 14-jährige Tochter, also weiß auch ganz persönlich, wovon sie spricht. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Und Timo Off ist bei uns. Er ist Leiter ab Montag der Humboldt-Schule in Kiel. War lange auch Leiter einer Gemeinschaftsschule in Schleswig-Holstein im schönen Nottorf. Da gibt es auch einige zu berichten, was dort den Umgang mit Handys angeht. Er hat sogar 5 Kinder zwischen 3 und 17. Bin ich auch gespannt, was er dazu erzählen hat. Schönen guten Morgen, Herr Off.
Schönen guten Morgen aus Kiel.
Ja, ich freue mich sehr, auch von Ihren Erfahrungen zu hören, Herr Off. Vielleicht beginnen wir mal mit einer ganz generellen Frage, die sich viele stellen. An welchem Punkt sind Handys in der Schule gut?
Sie sind gut, wenn wir sie sinnvoll nutzen, so ganz allgemein gesagt. Und wir werden das ja hier im Gespräch auch noch weiter vertiefen. Es gibt Momente, wo man sie in der Schule nutzen kann und wo wir damit auch aufs Leben vorbereiten können.
Was sind das für Momente? Wann sind Handys nützlich in der Schule?
Wir können mit den elektronischen Geräten erst einmal, so noch allgemeiner gesprochen, Dinge nachschlagen, wir können mit Lern-Apps Dinge ausprobieren und manchmal ist es eben auch eine Materialweitergabe, die wir über die elektronischen Geräte haben. Da wir nicht in allen Schulen in Deutschland überall ausgestattet sind mit elektronischen Geräten, ist es manchmal eben auch das mitgebrachte Handy, was dann dafür genutzt wird, und daraus erwachsen natürlich dann im Schulalltag auch vielfältige Fragen und Probleme.
Also bring your own device ist, glaube ich, so ein bisschen das Motto in vielen Schulen, gerade da, wo die Ausstattung vielleicht noch nicht allzu gut ist. Ich meine, die Politik hat da ja versucht, ein bisschen was zu ändern, gerade auch seit der Pandemie, da die technische Ausstattung zu verbessern, aber die ist nicht immer gut. Das heißt, da haben wir schon mal einen Punkt. Es ist mitentscheidend, ob es das eigene Gerät ist oder ob das Gerät von der Schule gestellt wird.
Ganz genau. Es gibt ja Schulen, die schaffen es, Tablets für jeden Schüler, jede Schülerin bereitzustellen. Die Schulträger geben das als Ziel ja auch ganz oft aus, dass sie es versuchen wollen. Hier in Kiel zum Beispiel soll das auch versucht werden. Aber es ist eine Frage des Geldes, eine Frage der Zeit, bis das möglich ist. Wir brauchen die elektronischen Geräte in der Schule, um die Schülerinnen und Schüler angemessen darauf vorzubereiten, was dann auch nach der Schule digital alles passiert. Und naja, das Handy wird dann eben auch privat mitgenommen, wo es dann eben dadurch dann vielfältige Fragen und Probleme gibt.
Bin ich gespannt, was Sie da auch an Erfahrungen gesammelt haben über die vielen Jahre, wo Sie die Gemeinschaftsschule in Notdorf da in Schleswig-Holstein geleitet haben, was Sie dann auch vielleicht mitnehmen an Ihre neue Schule, Irene Schulz. Wer wendet sich an Sie und mit welchen Fragen?
Naja, die Initiative Schau hin richtet sich ja vor allem an Familien und an eben Eltern in puncto Medienerziehung, sodass man sagen kann, also die Fragen, die wir bekommen, die sind schon vor allem von Eltern. Es gibt auch Großeltern, die sich melden, manchmal tatsächlich auch die Kinder selber. Das finde ich auch mal ganz interessant. Und durchaus auch Pädagoginnen und LehrerInnen. Und die Themen, um die es da geht, kann man sagen, sind einerseits die Klassiker, also immer die Frage, wann ist es zu früh oder wann ist der richtige Zeitpunkt und woran kann ich erkennen, ob mein Kind sozusagen reif für diese digitale Welt und diese digitalen Geräte sind. Und da geht sozusagen das Alter auch immer weiter nach unten. Ne? Also da bewegen wir uns wirklich am Anfang der Grundschule, wo genau diese Themen eine Rolle spielen. Und inhaltlich kann man sagen, geht's natürlich vornehmlich um Social Media und um Spiele. Und wenn wir dem Ganzen jetzt noch einen Namen geben, dann können wir sagen, also vor allem TikTok und Fortnite, weil auf diesen beiden Angeboten sich eigentlich alle Herausforderungen auch bündeln, die wir gerade aktuell in Sachen digitaler Medien besprechen. Also von der Frage der Nutzungszeit über die Interaktionsrisiken, über Geld ausgeben, über Körperbilder, Stereotype, ist da eigentlich alles immer wieder auch vertreten in den Fragen.
Also Timo Off, würden Sie das auch bestätigen? TikTok vor allem, Fortnite aber auch als die entscheidende Plattform für Kinder und Jugendliche?
Das ist richtig, das spüren wir auch in der Schule. Dazu kommen dann auch die Messenger-Dienste. Mhm. Also hier wird dann klassisch WhatsApp genannt, weil sich die Jugendliche und eben auch Kinder, wie Frau Schulz sagt, dann auch auf WhatsApp schon bewegen, sich dort austauschen, kommunizieren. Das führt dann zu Streit, zu Ausgrenzung und wir baden das dann in der Schule auch aus. Eigentlich ist es ja auch Aufgabe der Eltern, hier mitzuhelfen. Trotzdem, wenn dann in WhatsApp ein Streit entstanden ist, dann spüren wir das im Klassenraum und müssen das dann auch dort bearbeiten.
Also Kinder wenden sich auch an Sie und Jugendliche, Irene Schulz. Mit welchen Fragen?
Das ist eher selten, aber ich erinnere mich, dass wir mal eine Anfrage hatten, ob das jetzt wirklich so sein kann, dass dieses Verbot so und so von Eltern, also von Erwachsenen
gesetzt wird. Man beschwert sich dann eher über die Verbote.
Genau. Also Kinder, man kann ja schon sagen, Kinder wissen heute schon recht gut, was ihre Rechte sind, ne? Und was sozusagen Erwachsene in Schranken weist. Und da kam, glaube ich, die Nachfrage, können die das jetzt hier einfach so machen und wie kann ich mich da behaupten, wie können wir es gut lösen? Das war eigentlich trotzdem, finde ich, eine sehr reflektierte Frage sozusagen. Und grundsätzlich können wir ja sagen, also alleine die Tatsache, wenn sich Eltern an uns wenden oder tatsächlich sogar Kinder und Jugendliche, ist das eigentlich auch immer der wichtigste Schritt in der ganzen Sache, abgesehen davon, dass man irgendwann zu Regeln kommt, ist ja die Tatsache, sich überhaupt mit dem Thema zu befassen und damit oder darüber ins Gespräch zu kommen, eigentlich der wichtigste Schritt, wo man sagen kann, da ist schon ganz viel getan, dass man gemerkt hat, hier gibt's ein Thema, das ist sehr kontrovers und sehr wichtig und wir müssen darüber reden, also Kommunikation als erster und wichtigster Baustein.
Und Vertrauen auch, ne? Also Dinge auch akzeptieren, auch sie erkennen als etwas Gutes, was natürlich nicht ganz einfach ist. Ich meine, es gehört ja natürlich sowieso dazu, dass es Reibungen gibt zwischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Sind die auf dem Gebiet der digitalen Medien, wenn man es jetzt vergleicht, ich sage jetzt mal so pädagogisch einfach, stärker als bei anderen Themen?
Also ich finde, das ist schön, dass Sie so eine Brücke schlagen. Also grundsätzlich können wir ja sagen, es gibt immer wieder so Konfliktthemen in Familien, ne? Also ob das jetzt die Frage ist, ob man jede Woche Pommes essen oder jeden Tag Pommes essen darf und Eis essen darf, wie lange man abends rausgehen darf und so weiter. Also das sind ja immer Reibungspunkte im Zuge der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, die also bisweilen zu emotionalen Stürmen sorgen, sage ich mal, vor allem in der Pubertät. Der Unterschied zu digitalen Medien ist, dass Eltern sich bei ihren anderen Themen oft sicherer fühlen. Also da hat man als Familie, als Erwachsene eine Haltung und weiß, wie man dazu steht und kann das also sozusagen auch mit dem Kind besser besprechen oder da besser Regeln aufstellen und auch einhalten. In puncto Medien werden Familien oft unsicher, weil das eben auch so ein Balanceakt zwischen das ist hier nur Quatsch und Dadelei und Unterhaltung und es ist aber eben auch sozusagen der Schlenker zur Bildung und wir brauchen das ja irgendwie fürs Leben. Und da sozusagen eine Haltung und eine Entscheidung zu finden, was ist denn jetzt hier richtig bei uns und woran erkenne ich bei meinem Kind, wann es zu viel ist, wann es falsch ist, wie viel muss ich kontrollieren, ist auch eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Die eigentlich auch daher rührt, dass Eltern eben eher unsicher sind und sich Sorgen machen, als dass sie ihrem Kind was Böses wollen.
Und wenn genau auch diese Unsicherheit Sie umtreibt, dann rufen Sie uns an. 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und Fabian John ruft uns an aus Meiningen in Thüringen. Schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Sie sind 20 Jahre alt?
Ja,
also
das ist richtig.
Gerade aus der Schule raus, oder?
Genau.
Ja. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Mir ist aufgefallen, ich bin ja genau in der Generation jetzt mit den ganzen Handys schon groß geworden. Und wenn es irgendwelche Konflikte klassenintern gab, sind die oft in, wie den schon benannten WhatsApp-Gruppen halt ausgetragen worden. Und dann sind halt neue Gruppen erstellt worden oder es sind halt einfach Leute entfernt worden. Und Konflikte sind halt jetzt nicht offen ausgetragen worden, weshalb ich festgestellt habe, dass in der Zeit viele Konflikte halt viel länger und viel ausgiebiger, also sag ich mal, viel mehr ausgebreitet haben, als wenn man die jetzt vor Ort geklärt hat, weil ja in dem Sinne nur die Schüler, die das jetzt betrifft oder die Klasse oder die halt nur in der Gruppe sind, davon ja auch mitkriegen. Und solange sich das nicht ins Weitere und sagen wir mal über Klassenstufen hinweg zieht, bekommt das ja auch kein Lehrer oder Außenstehender mit, der da eventuell irgendwie eingreifen könnte. Und deswegen habe ich selber miterlebt, dass es Konflikte gibt, die einfach über Jahre hinweg gehen und keiner bekommt davon Wind, nur die es jetzt in dem Sinne betrifft.
Was waren das für Konflikte?
Seien es einfach nur irgendwelche halt so das typische Mobbing, was es gibt.
Schlecht reden über andere Mitschüler?
Genau, schlecht reden über andere, irgendwelche Gerüchte rumerzählen. Oder wenn irgendjemand mal was falsch gemacht hat oder so, dann wurde sich darüber lustig gemacht, dann wurde das immer aufgebauscht und so.
Also es ist und es betraf auch diejenigen, die Teil dieser WhatsApp-Gruppe waren oder die nicht Teil dieser Gruppe waren?
Teils, teils. Also es wurde entweder hinter dem Rücken desjenigen über ihn gesprochen und gelästert und so. Aber auch teilweise, dann haben sie die Leute in die Gruppe geholt, sollten sie da nicht drin gewesen sein und haben sie dann, sag ich jetzt mal, erniedrigt und so. Hm. Das ist mir schon aufgefallen. Das finde ich halt, ist halt schwierig, wie man das Ganze, wie man da, damit umgeht.
Wie sind Sie damit umgegangen? Wie sind Sie damit umgegangen?
Teils ignoriert, aber auch dann teils doch mal meine Eltern zum Beispiel um Rat gefragt, ey, was kann man da machen? Weil irgendwie ist es schon komisch, wenn halt jemand da so völlig hilflos ist und da halt nicht weiß, was er machen soll. Auf der anderen Seite kommt man dann sich dann aber auch, wird man schnell dann wieder abgestempelt, ja, derjenige ist ja der, der dann petzt und das nach außen trägt und dann ist man in derselben Position wie dem, dem man eigentlich helfen wollte.
Und einfach aussteigen aus den Gruppen war keine Option?
Doch, schon, aber das kommt ja dann trotzdem aufs andere wieder, es kommt ja dann irgendwann wieder zurück. Es ist ein Bogen, der sich immer wieder schließt. Und auch die Klassengruppen und sowas sind an sich sind ja eigentlich schon wichtig, da ja dort auch viele Informationen geteilt werden, die halt wirklich wichtig sind und die halt auch viele betreffen. Vor allem in den jüngeren Klassen, sagen wir mal so bis Klassenstufe 8 ungefähr, 9, da ist das vermehrt aufgekommen und dann würde ich sagen, legt sich das auch in der Oberstufe dann, da war nichts mehr. Mhm. Aber halt in den jüngeren Klassen, wo es halt so losgeht, dass viele dann halt schon ein Handy haben. So, bei mir war es ja so, ab Klasse 5, 6 hatte ich gut wie jeder ein Smartphone, wo ich schon sehr erstaunt war. Und ja, da ist sowas dann halt ausgetragen worden und auch da ist halt sich auch über alles Mögliche dann unterhalten worden in diesen Gruppen.
Mhm. Konfliktreiche WhatsApp-Gruppen, Irene genau. Schulz, Timo Off, wie damit umgehen?
Ich nicke hier die ganze Zeit schon vor mich hin, weil so wie Sie das beschreiben, so kann man das auch aus wissenschaftlicher Perspektive quasi bestätigen. Also das Thema Cybermobbing, insbesondere in Klassenchats, ist ein Thema, was schon seit vielen Jahren auch brennt und auch in den Zahlen sozusagen nicht weniger wird. Und da kommt eben einiges zusammen. Also man kann sagen, also wie Sie schon gesagt haben, die Klassenchats sind quasi eine wichtige Plattform für die Kommunikation in Klassen und in Schule. Da findet ganz viel statt, nicht nur Hausaufgaben austauschen, sondern auch das Verhandeln von Beziehungen, von Freundschaften. Also das ist wirklich ein sozialer Spielplatz. Und dann zu sagen, ich trete da aus allem raus, kann im Sinne der Opferperspektive auch gar keine Lösung sein. Sondern vielmehr wäre es da ganz wichtig, dass eigentlich alle, also sowohl Schule als auch Familien da quasi unterstützend an einem Schrank am Strang ziehen und gemeinsam mit den Schülern besprechen, wie wir miteinander auch online umgehen wollen und was sozusagen in den Chat gehört und was dann eben im Chat nicht mehr geklärt werden kann. Also genau wie Sie das beschrieben haben, dass das endlose Missverständnisse und immer wieder neue Konflikte sozusagen hervorruft und für die Betroffenen wirklich jahrelanges Leiden werden kann, was oftmals gar nicht gelöst wird, indem man dann sogar die Schule wechselt, weil auch da sozusagen ja die Online-Räume hinterherziehen können. Also da ist viel Transparenz gefragt, finde ich, auch ein offener Kommunikationsraum in der Schule, sowas anzusprechen. und auch zu besprechen, wie kann man sich helfen. Also wie können Schüler das auch selbst gut regeln? Gute Regeln etablieren für Klassenchats, dass zum Beispiel Schüler auch sagen, wir haben sowas wie einen Moderator pro Woche oder alle zwei Wochen wechselt der, dass die sich selbst sozusagen ein bisschen beobachten und sagen, also hier hat jetzt dreimal jemand total über die Stränge geschlagen, der ist mal für einen Tag gesperrt zum Beispiel.
Das müsste dann aber technisch ein Administrator in einer WhatsApp-Gruppe sein. Dieserjenige muss ja diese WhatsApp-Gruppe gegründet haben oder er muss im Administrator genannt werden. Das ist auch eine technische Frage. Nicht jeder kann ja irgendwie jemanden sperren in einer WhatsApp-Gruppe.
Nee, aber sowas kann man ja sozusagen.
Darauf kann man sich einigen. Oder sollte man sich einigen.
Genau. Was ich damit sagen will, ist, dass es eben keine Lösung ist, dass da Eltern oder Lehrer, das gibt es ja auch oft als Überlegung, quasi als Moderatoren in die Klassenchats mit reingehen. Das kann eigentlich keine Lösung sein, dass da wieder sozusagen Erwachsene ein Auge drauf haben.
Das heißt, es müssen Einzelne dann in dieser Gruppe, ich weiß nicht, wie war das bei Ihnen, Fabian John, gab es jemanden, der versucht hat, oder haben Sie es vielleicht sogar versucht, dann so ein bisschen das an sich zu ziehen, zu sagen, Leute, so geht's nicht weiter, wir müssen jetzt hier mal ein paar Regeln einziehen und es gibt hier zwei, drei vernünftige Menschen, die versuchen müssen, das zu moderieren?
Also es gab immer mal ein paar Außenstehende, die, sag mal, in den Themen sich so ein bisschen zurückgehalten haben, die sich generell so in der Klasse zurückgehalten haben. Von da kam dann immer mal eine wütende Nachricht zurück, so, ja, kriegt euch doch mal ein, was soll denn das? Und lasst das doch mal. Aber ansonsten ist da eigentlich nicht wirklich durchgegriffen. Eigentlich nicht.
Timo Off, welche Erfahrungen machen Sie an der Schule, an der Sie waren und jetzt auch, Sie werden ja bald an einer neuen beginnen?
Ganz genau. Als Herr John gerade anfing, musste ich daran denken, wir könnten 4 Stunden lang jetzt hier über WhatsApp Nachrichten austauschen oder uns mal kurz treffen. Und so macht man das dann, dass man über mehrere Tage und Stunden sich dann eben die Nachrichten austauscht und daraus dann Konflikte entstehen. Und das, was Frau Schulz sagte, das ist auch in der Schule natürlich wichtig, dass wir immer wieder versuchen, die Türen zu öffnen, dass wir, wie Sie das vorhin sagten, Frau Schulz, die Eltern natürlich die Türen offen halten, wenn es geht, wenn es gelingt. Und das ist in Pubertät auch nicht immer so einfach. Trotzdem, wir halten auch in der Schule immer wieder die Tür offen und versuchen dann, ins Gespräch zu kommen, das Gespräch anzubieten. Ich bin da ganz bei Ihnen, Frau Schulz, dass die Lehrerinnen und Lehrer nicht in den WhatsApp-Gruppen schon gar nicht, aber auch nicht in anderen Chatforen mit dabei sein sollten. Und die Schule kann dann...
Weil es ja zum Teil im besten Sinne, Entschuldigung, wenn ich da reingerätsche, aber zum Teil auch ein geschützter Raum ist für Kinder und Jugendliche, oder? Auch gegenüber der Schule und der Erwachsenenwelt. Das kann ja auch was Positives haben.
So ist es. Da kann man sich dann eben auch als Jugendliche kommunikativ ausprobieren und austauschen. Ja. Ganz genau. Und es braucht dafür dann in der Schule eine entwickelte Haltung, um dieser Unsicherheit zu begegnen. Und die Angebote in der Schule können dann vielfältig sein. So als Beispiel, ich bin dann ja 9 Jahre in Nordorf Schulleiter gewesen. Wir haben zu Beginn, als ich da anfing, Prävention im Bereich digitales Lernen und Zusammensein Klasse 7 gemacht. Und haben auch dann die Polizei eingeladen und dann Regeln erklärt, was dann da online los ist. Und das rutscht weiter nach vorne. Das heißt, wir machen das jetzt in der 5. Klasse oder die Schule macht das in der 5. Klasse. Und früher war es dann so, dass es einen Mobiltelefonübergang von 4 nach 5 gab. Das scheint mir jetzt auch schon weiter nach vorne zu rutschen. Und dann geht es eben in solchen Veranstaltungen, Fortbildungen für die Schülerinnen und Schüler darum, sich auf gemeinsame Regeln auch online zu einigen und Formate zu finden, das zusammen zu besprechen, zum Beispiel dann in der Klassenratsstunde in der Gemeinschaft, das auch dann ohne Handy zu besprechen.
Also das persönliche
Konflikte austragen wollen.
Das persönliche Treffen, das Handy dann eben auch weglegen und sagen, es gibt hier diese WhatsApp-Gruppe, wir haben diese Probleme, wir müssen sie jetzt miteinander persönlich besprechen vor Ort.
Ich finde, das sollte viel häufiger passieren, dass die Probleme in überhaupt früheren Stadien überhaupt schon im kleinen Stadium halt schon offen besprochen werden können und man sich auch Hilfe holen kann. Ich habe selbst erlebt, wir hatten einen Fall an der Schule, das hat sich über 2 Jahre gezogen, da ging es um Videos, die von jemandem erstellt wurden und umhergeschickt worden sind, die letzten Endes so weit gingen, dass die Schulleitung mit Eltern und Schülern und so weiter zusammensaßen. Das ging ewig hin und her, bis da irgendwann mal endlich eine Lösung gefunden worden ist. Und das ist doch, finde ich, einfach zu vermeiden, sowas. Und deswegen sollten Probleme im kleinen Stadium schon angesprochen werden. Aber dazu müsste man die Schüler irgendwie bewegen, das zu machen und das auch sich zu trauen, ohne dass es dann hinterher, sag ich mal, auf die dann wieder in die Klassengruppe zurückfällt. Was hast denn du hier gemacht? Du hast doch gepetzt und da und dies und jenes.
Wie hat sich Ihre Schule verhalten eigentlich? Was haben Sie für Erfahrungen gemacht mit der Direktorin, dem Direktor, den Lehrerinnen und Lehrern?
Also sollten die was mitgekriegt haben, dann haben die sich natürlich schon dafür eingesetzt und sind dem auch nachgegangen und haben schon geguckt, hey, was ist da los, und haben sich mit verschiedenen Leuten, die das betreffen könnte, oder sich umgehorcht und so, und haben dann schon auch mal, sag ich mal, nachgebohrt, um so rauszukriegen, was da eigentlich der Konflikt ist. Aber sobald das dann irgendwie mitgekriegt worden oder, sag ich jetzt mal, aufgebauscht worden ist, dass da irgendwelche Lehrer drin rumfummeln, dann ist das auch vieles schnell wieder, sag ich mal, verschwunden. So, ja, wir haben doch gar keinen Konflikt. Und wenn dann halt doch feststand, ja, gab's doch einen, über den man hätte reden müssen, dann kam von Schülerseite immer so, ja, das betragen wir doch nicht zwischen den Lehrern aus, das ist doch unsere Privatsache.
Also die Frage ist auch immer wieder, Vertrauen aufbauen zu können zwischen Erwachsenen, zwischen Lehrerinnen und Lehrern und den Schülerinnen und Schülern. Timo Off, Sie haben in Ihrer Schule, an der Sie jahrelang Direktor waren, eine Social-Media-Sprechstunde eingerichtet. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Das ist ein Konzept, was wir aus der Waldschule hatten, übernehmen durften. Da ist Silke Müller die Schulleiterin. Und da geht es darum, dass man in einem klaren Setting ein Gespräch anbietet. Das sind Sprechstunden pro Woche, wo Erwachsene, Lehrerinnen, Lehrer oder auch Schulsozialarbeiterinnen bereit sitzen, bereit stehen und mit denen man dann sprechen kann über das, was auf dem Handy dort zu sehen ist, was dort dann erlebt wurde. Das können eben die geschickten Filme sein, die man nicht haben wollte, oder auch Konflikte, die da entstanden sind.
Das betraf und auch WhatsApp, also das nehmen wir jetzt da mal mit rein in das Internet.
Genau, das betraf auch WhatsApp. Und es ist gut dafür, einen klaren Ablauf zu haben, weil es kann eben auch sein, dass man dann auf verbotene Inhalte stößt und dann muss man als Lehrerin oder Lehrer sagen, Moment, bevor du mir das Video zeigst, ich muss dir erzählen, wenn du was Verbotenes zeigst, dann muss ich das auch zur Polizei tragen können. Und ein zweites Angebot, was es eben auch noch geben kann, um Bewusstsein zu schaffen, sind Netzpiloten, und es gibt auch andere Namen dafür, dass Schülerinnen und Schüler, also die Schülerinnen und Schüler aufklären und in die Klassen gehen, dass sie ausgebildet werden, zum Beispiel, was in AGBs eigentlich so drin steht oder wie man sich eben im Netz verhalten sollte. Und die gehen dann wiederum in die Klassen hinein und zeigen den jüngeren Schülerinnen und Schülern, was möglich ist und was verboten ist und was man nicht tun sollte und worüber man nochmal nachdenkt, bevor man es postet.
Fabian John, das klingt ja fast nach einer Möglichkeit für Sie, oder? Nochmal zurückzukehren an die alte Schule und zu sagen, Leute, ich habe die und die Erfahrung gemacht.
Ja, wäre eine Überlegung. Bei uns gab es auch eine Vertrauenslehrerstelle. Das ist ein Lehrer, der jedes Schuljahr gewählt worden ist, an den sich Schüler generell, also jetzt nicht nur mit privaten Problemen, also mit privaten und schülerischen Problemen wenden konnten. Und das hat auch immer gut funktioniert. Das ist auch immer gut angenommen worden. Das ist auch schon, finde ich, ein Schritt in die richtige Richtung.
Was nehmen Sie jetzt mit? Sie sind ja kein Schüler mehr. Jetzt, ich würde sagen, mit 20 jetzt auch kein Jugendlicher mehr. Was nehmen Sie mit aus Ihren Erfahrungen aus dieser Kinder-, Jugend-, Schulzeit im Umgang mit Social Media, mit WhatsApp und anderen?
Dass auf jeden Fall das ganze Social Media und die ganze Handynutzung, auch die Internetnutzung bei weitem nicht, sag mal, so ungefährlich ist, wie man das immer erstmal denkt. Und dass man auch selber, ich habe selber gemerkt, dass ich viel Unsinn im Internet gemacht habe, wo man dann letztendlich rausgestellt hat, oh, das war jetzt vielleicht nicht so gut.
Was zum Beispiel? Verraten Sie uns?
Ja, auf irgendwelche komischen Seiten gewandert, wo man dann Sachen runtergeladen, wo es sich hinterher herausgestellt hat, ja, das ist vielleicht doch nicht so das Richtige, sollte man vielleicht nicht tun. Und sind halt so Sachen, wo man, im Internet sagt halt einem keiner, das, was du da machst, ist richtig, das ist gut oder das ist falsch oder schlecht. Und das ist das Problem, was halt viele Jugendliche oder vor allem dann sage ich jetzt noch Kinder mit 12, 13 halt noch nicht wissen oder nicht wissen können. Die bewegen sich im Internet so, wie sie gerade Lust haben. Und jetzt, wenn man älter ist, dann kann man darauf erstmal zurückblicken, das erstmal sehen. Und ich habe jetzt selber noch drei Nichten und Neffen, denen ich auch dann hoffentlich was auf den Weg geben
kann. Wie alt sind die?
Ich da doch etwas 3, 5 und 7, also noch sehr jung. Aber ich hoffe, dass ich denen, wenn sie in das Alter kommen, dass sie dann auch irgendwann ein Handy haben, auch irgendwann etwas auf den Weg geben kann und sagen kann, ey, gebt ein bisschen Acht drauf, achtet auf dies und jenes.
Mit 7 und sie hat noch kein Handy?
Nein, noch nicht.
Ich frage das schon wirklich fast schon mit einer gewissen Bitterkeit. Ja, weil es gibt schon auch, glaube ich, Kinder mit 7 oder 8, die ein Handy in der Hand halten. Ein ganz eigenes. Fabian John, ich danke Ihnen sehr für Ihre Erfahrungen und grüße herzlich nach Meiningen.
Danke ebenfalls.
Dankeschön.
Grüße zurück.
Ja, danke. Fabian John in Meiningen in Thüringen, 20 Jahre alt, mit seinen Erfahrungen. Also was, Streit in WhatsApp-Gruppen in Schulen angeht und wie vieles dann doch irgendwie nicht gelöst werden konnte. Und da wir auch gerade viel über Lehrerinnen und Lehrer gesprochen haben, freue ich mich, einen am Telefon zu haben, nämlich Karush Nomeni aus Berlin. Schönen guten Morgen. Ich hoffe, ich habe Ihren Namen richtig ausgesprochen.
Ja, das ist nicht so schlimm, das bin ich gewohnt. Mein Name ist Karush Nomeni.
Karush Nomeni, Entschuldigung. Karush Nomeni, Entschuldigung. Entschuldigung.
Da bin ich sehr großzügig.
Ich rufe Ihnen einen herzlichen guten Morgen entgegen. Sie sind Kunstlehrer in Berlin.
Auch Ihre Studiogäste, ich weiß nicht, ob Sie im Studio sind oder zugeschaltet sind.
Sie sind zugeschaltet über Leitung.
Verstehe. Also bei mir ist es folgendermaßen. Ich weiß nicht, ob man damit weiterkommt, wenn man mit Verboten operiert, nicht? Also, dass man zum Beispiel die Handys oder die Smartphones vor dem Unterricht abgeben muss oder vor Klausuren abgeben muss, wie man damit umgeht. Kann mich selber als Schüler noch daran erinnern, dass ich zum Beispiel ein englisches Wörterbuch, Englisch benutzen durfte. Und das sind ja auch so Hilfestellungen, die das Smartphone ist ja im Grunde genommen wie ein großes Lexikon. Und was ich an Erfahrung gemacht habe, ist, dass man vielleicht grundsätzlich erstmal abklären muss, wie man überhaupt so ein Smartphone benutzt, weil es hat ja auch sehr viel positive Eigenschaften, dieses Internet. Nun ist ja schon seit Jahren die Büchse der Pandora geöffnet und der Missbrauch steht direkt Spalier an jeder Tür. Aber wir sollten vielleicht einen größeren Rat gründen von Eltern, von Schülern, von Lehrern, von Schulsprechern, SprecherInnen, die zusammen ein Konzept entwickeln und das durchsichtig machen und den Schülern auch das erklären. Und wenn man die Schüler mit ins Boot holt und das alles zusammen entwickelt, dann hat man auch nicht das Gefühl, man hat ein Verbot gesetzt oder man hat ganz charmant Regeln eingeführt, weil Regeln sind schon wichtig im Zusammensein.
Und welche Erfahrungen machen Sie da in Ihrer Schule?
Also das ist unterschiedlich, ne? Also die Kolleginnen, die ich so habe, da sind sehr viele in meinem Alter, die sind sehr skeptisch, die haben auch selber negative Erfahrungen natürlich
im Netz gemacht. Sie sind Ende 50, haben mir meine Kollegen gesagt.
Genau, ich bin 58. Dann habe ich aber auch zwischendurch auch mal im Theater Rambazamba gearbeitet als Kunsterzieher. Das war sehr, sehr, sehr befriedigend. Ich kann da auch nur einen Besuch empfehlen in diesem Theater.
Das ist ein Theater mit behinderten Menschen und Nichtbehinderten, ne?
Genau. Also mit erweiterten geistigen Möglichkeiten, so sage ich es immer. Und ich habe aber auch Erfahrungen gemacht, selber in meinem Studium, auch an der Kunstakademie. Das fand ich ziemlich furchtbar, muss ich Ihnen sagen. Da sitzen dann die Leute. Ich war da neulich auf einem Rundgang in Düsseldorf. Die sitzen da mit ihren Tablets und wollen sich schon vermarkten nach 4 Semestern, nicht?
Mhm.
Das ist also wirklich kurios. Und grundsätzlich finde ich das interessant mit dem Internet. Aber jetzt kommt ja auch die KI, die Leute können ja, also die SchülerInnen können ja auch mittlerweile ihre Hausaufgaben von der KI erledigen lassen. Und vielleicht haben wir es irgendwann so weit in einer Dystopie, dass nicht mehr die Schüler da sitzen, sondern irgendwelche Roboterkinder und unterrichtet werden, ja.
Ich glaube, KI ist wirklich eine der größten Entwicklungen wahrscheinlich überhaupt in den letzten Jahren und die wird uns in der Zukunft noch viel beschäftigen, also ja, in vielen, also vielen Bereichen natürlich.
Vielleicht werden wir da alle arbeitslos demnächst, ne?
Ich hoffe nicht. Ich persönlich glaube ja immer noch an die menschliche Kreativität und die Einzigartigkeit, aber gut, okay, das wäre sicherlich nochmal ein ganz anderes Thema.
Wenn man das sieht, also man sieht es auch, also wenn man da so zum Beispiel ein Bild erstellen lässt, malen Sie im Monetischen Stil eine Frau im Mondfeld, das sieht man einfach. Das ist wirklich unsinnlich, das ist kalt, das ist spröde. In der Literatur kenne ich mich da nicht so aus, wie weit da die Vorgänge gediehen sind, aber ich finde, bei den SchülerInnen sollte man einfach das zulassen. Das geht ja auch gar nicht mehr zurückzudrehen, ja.
Also einen bewussten Umgang mit KI zum Beispiel.
Genau.
Ja.
Da könnte man ja auch wirklich so ein Schulfach entwickeln, ne? Wie man so, weiß ich nicht, die Ethik des Internets oder was der Gott, weiß Gott.
Die gute alte Medienkompetenz, über die ja schon seit vielen Jahren gesprochen wird, die es in einigen Schulen gibt, die aber, glaube ich, nicht überall Pflichtfach ist. Ich weiß nicht, Timo Off, wie ist das bei Ihnen eigentlich an Ihrer Schule immer gewesen? Also Medienkompetenz, wie weit wird die da vermittelt, auch im Unterricht selbst?
Es ist ja durch jede Landesregierung und auch hier in Schleswig-Holstein uns auferlegt, das in jedem Fach zu betrachten und das überall zu integrieren. Ich würde gerne noch mal eine kleine Runde tiefer auf die Handys schauen, denn die haben ja so eine große Anziehungskraft. Und schauen wir mal auf die Bedürfnisse der jungen Menschen, die dort mit den Telefonen arbeiten, was sie da erleben. Ich glaube, sie erfahren dort zunächst mal Gemeinschaft. Sie sind also dort Teil einer Community auf ihren Telefonen. Sie können dort Kompetenz zeigen. Meinetwegen ist es auch Brawl Stars. Also sie spielen da und sie können da etwas. Und sie erleben sich auch als frei, als autonom. Und vielleicht könnten wir das Blatt ein bisschen wenden, indem wir diese Grundbedürfnisse, die der Mensch auch hat, auch in der Schule auf andere Weise zeigen können. Und die Schönheit der Welt dann eben auch zeigen, die Gemeinschaft erfahrbar machen und ihnen ermöglichen, kompetent zu sein und natürlich sich auch frei entfalten zu können.
Zum Beispiel bei KI. Also wir haben es ja gerade gehört von Kurush Nomeni, dem Kunstlehrer aus Berlin. Durchaus ambivalent, aber natürlich auch eine Sache, die man selbstverständlich nicht umgehen kann in der Schule, schon gar nicht in der Zukunft. Wie damit umgehen? Also wie Schülerinnen und Schüler befähigen? Ich meine, es wird ja auch nicht mehr lange dauern. Schon in wenigen Monaten wird es Smartphones geben, wo KI ja schon Teil sozusagen des Betriebssystems ist. Das wird ja auch nochmal alles verändern. Und das wird ja auch bei den Kindern und Jugendlichen ankommen. Also ich frage das mal in die Runde vielleicht auch, wie Kinder und Jugendliche befähigen, ganz bewusst, aktiv, gut mit KI umzugehen.
Das wird große Auswirkungen auf die Schule haben. Schlechte Hausaufgaben, also so Türmchenaufgaben, das können wir uns jetzt schon sparen.
Aufgaben? Türmchenaufgaben?
Also Mathe, ich bin Mathelehrer und da macht man doch so Mathe-Türmchenaufgaben, dass man so Aufgabe nach Aufgabe nach Aufgabe aus dem Buch abschreibt und dann löst. Das sind so Türmchen, Mathe-Türmchen. Mhm. Also sehen aus wie ein Turm und man rechnet sich von Zeile zu Zeile weiter. Und diese Aufgaben, die kann ich ja abfotografieren und durch Apps und KI gelöst dann sehr schnell einfach nur abschreiben und habe nichts dabei gelernt. Also solche Aufgaben werden wir in Zukunft nicht mehr brauchen in der Schule.
Solche technischen
Aufgaben,
ne? Das muss einfach besser werden.
Genau.
Ne?
Genau. Na, generell kann man ja sagen, dass uns die KI-Entwicklung sozusagen vor Augen führen, was man eigentlich auch schon lange weiß in Richtung Schule und Bildungssystem, nämlich dass sozusagen das pure Eintrichtern von Wissensbeständen und wieder sozusagen wiedergeben oder auf Deutsch gesagt ausbrechen für einen Test nicht das Lernen ist, was uns oder unseren Kindern in Zukunft was bringen wird, sondern dass es eher um Anwendung und um auch projektorientierten Unterricht geht und sich dafür auch digitale Werkzeuge, ob das nur Smartphone oder Tablet oder künstliche Intelligenzsysteme sind, ist letztlich immer sozusagen derselbe Zugang, weil man sagt, wir Erwachsene und unsere Kinder und Jugendlichen müssen lernen, damit gut und reflektiert umgehen zu können und die Potenziale nutzen zu können, weil machen tun die sowieso. Also wir können jetzt diskutieren, ob das gut ist für Hausaufgaben oder nicht, die machen es sowieso. Also müssen sich Hausaufgaben und Unterricht sozusagen ändern, damit es für alle eine sinnvolle Bahn wird.
Genau, genau.
Haben Sie da schon was getan dazu, Kurush Nomeni, haben Sie da schon haben Sie schon versucht, KI einzubinden? Also gerade beim Thema Kunst?
Ja, das habe ich schon probiert, aber wissen Sie, was ich auch manchmal gemacht habe schon? Ich habe gesagt, so jetzt legen wir mal die Smartphones weg und ich habe dann auch den Schülern das vertraut, dass sie das machen und dann sind wir einfach mal eine Stunde rausgegangen und haben Plein-Air-Malerei geübt, haben uns da ins Gras gesetzt, haben die Staffeleien aufgebaut und das war wirklich ein wunderschöner Moment, Sie kamen richtig erfrischt wieder in die Schule und konnten es gar nicht mehr abwarten, natürlich wieder ihr Smartphone in die Hand zu nehmen.
Natürlich.
Aber man kann natürlich auch mal einen Ausflug machen und das Ganze mal wieder brechen, nicht? Also positiv brechen, meine ich.
Das heißt, immer wieder Freiräume schaffen, höre ich das so richtig?
Ja, oder man nimmt ein Smartphone mit und sagt so, jetzt fotografieren wir mal Blätter und gucken mal, ob wir das in ein Kunstwerk integrieren können. Und ein Bild malen muss man natürlich selber. Das kann nicht mal das Smartphone machen, nicht?
Hilft es auch manchmal einfach, den Flugmodus einzuschalten? Ist das schon mal so ein kleiner erster Technik?
Das ist auch eine gute Idee.
Hör auf.
Sehr schön.
Das gefällt mir sehr, was Herr Nomeni da gerade gesagt hat. Auf dem Weg hier ins Studio bin ich mit dem Fahrrad durch schöne Kiel am Wasser entlang gefahren.
Und ja, wunderbar.
Das muss eben auch Teil von Schule sein, dass wir von der Schönheit dieser Welt das vermitteln, wie schön diese Welt ist. Diese Welt ist technikgeprägt, sie wird KI geprägt werden. Und in dieser Welt verorten wir uns als Menschen, als ganze Wesen und nicht nur am Bildschirm. Und das muss Schule eben auch schaffen, dass sie natürlich auf das technisch geprägte Welt vorbereitet, dass wir uns in dieser Welt ethisch versiert und auch was die Inhalte angeht, gut bewegen können und dass wir das beurteilen können und gleichzeitig aber auch das, was in der Welt sonst so ist, was sinnlich erfahrbar ist, genauso auch in die Schule immer wieder hineinholen.
Absolut.
Kurush Nomeni, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Viele Grüße an Ihre Schülerinnen und Schüler.
Ja, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, ja?
Dankeschön, Dankeschön. Mhm. Viele Grüße. Carsten Kuhnert ruft uns an aus Erfurt. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Balzer.
Sie haben in einem Gymnasium unterrichtet, für eine gewisse Zeit jedenfalls.
Ja, ich bin Maler und Bildhauer. Ich unterrichte immer mal zwischendurch und habe vor 2 Wochen an einem Gymnasium ein Projekt beendet, was ich mit der 9. anfing. Die sind jetzt 10. Klasse. Und ich will eigentlich auf einen Umstand hinweisen oder auf eine Veränderung hinweisen, die gar nicht so sehr auf dem Schirm der Erziehenden ist oder auch unserer Gesellschaft. Es gibt ja eine Dreidimensionalität. Wir haben ja 3 Dimensionen, mit denen wir umgehen. Und diese Verflachung durch unsere Kommunikationsmittel, die kann man eigentlich auch sehen, wenn man zum Beispiel mit Jugendlichen Skulpturen macht. In dem Fall hatten wir so Köpfe gemacht für ein Projekt, das zum KZ Buchenwald gearbeitet hat. Ich habe da viel Vorarbeit geleistet, habe immer erzählt, ja, vorne ist die Nase, dann kommt etwas zurückgesetzt, die Augen und hinten sind die Ohren dran und ganz hinten ist der Hinterkopf. Und das hat eigentlich fast nicht funktioniert. Ich habe 16 Jahre auch an der Bauhaus-Universität in Weimar unterrichtet, habe dort so ähnliche Tests auch gemacht, auch immer wieder die gleichen und habe dann eigentlich gesehen, wie sich das wirklich so, man kann sagen, ab den Ende der Nullerjahre verändert hat. Also das Verständnis für die Raumtiefe, für 3-Dimensionalität und eben auch für eine Staffelung. Und wenn Sie das weiterdenken, dann können Sie das sogar sehen, auch in der Architektur. Ja, wenn Sie vor 100 Jahren ein Haus gesehen haben, da sind große Schmuckteile dran, da sind vorgesetzte Balkone, dann staffelt sich das in den Raum hinein. Dann haben Sie auch so Eye-Candies, also so Sachen, die zum Beispiel bei einem Eckgebäude um das Gebäude herumleiten. Und wenn Sie ein heutiges, modernes Haus sehen, dann ist das eben eine Glasfassade und dann ist das schon auch eine Entwicklung, die weggeht von dem Skulpturalen und hin zu einer Verflachung, die wir, glaube ich, auch über die Medien dann erziehen.
Hm. Gut, ich meine, auch da gibt es ja technische Entwicklungen, ne, mit Virtual Reality, mit bestimmten Brillen auch, die man sich aufsetzen kann, um wieder so diesen 3D-Raum irgendwie herzustellen. Was haben Sie daran glauben?
Ich glaube da schon dran, wenn Sie, also es gibt eine berühmte Kirche von Fritz Vitruva in der Nähe von Wien, also im Außenbezirk, das ist ein Bildhauer gewesen, der so eine Skulpturkirche gebaut hat, die ist wahnsinnig schwer zu handeln, weil es überall reinregnet, aber das ist natürlich das Extrembeispiel an Raumtiefe, an Staffelung und auch an 3. Dimension. Aber so ganz an der Basis mit diesen, das waren 60 Schüler, da waren ganz wenige dabei und ich kenne es auch aus den Werkstätten der Universitäten, dass natürlich die Haptik auch über die Glasoberfläche des Handys auch verloren geht. Man hat es immer erzählt, ja, die Kinder gehen nicht mehr auf die Bäume, das mag sicherlich sein. Da gibt es dann die Helikoptereltern, die dann schreien, geht da nicht rauf. Und dann ist die Erfahrung eines, wo sind die Grenzwerte des Raumes? Das haben wir auf dem Schirm. Aber diese Verflachung in der Wahrnehmung, ich würde auch gerne mal so einen Fahrlehrer fragen, wie ist denn das so mit dem Rückwärts-Einparken? Gibt es da mehr Bollen am Auto? Also diese, wie probiert
das macht die Automatik, das macht die Parkautomatik.
Ja, das gibt es dann wahrscheinlich.
Genau, genau, oder die Kamera kümmert sich drum.
Aber das ist ja so ein ähnlicher Fall, wie um mit Tiefe und mit Raumtiefe und Erfahrung. Das ist so schon auch, also ich glaube an die Jugend, ich bin wirklich sehr gerne Lehrer, wenn ich das mache nebenbei. Und es gibt immer wieder Ausnahmen, es gibt auch ganz tolle, die das hinkriegen. Aber ich habe auch viele Freunde im Handwerk und die das natürlich genau das Gleiche sagen. Mhm. Ja. Wo sind Belastungsgrenzen und wo ist die 3. Dimension geblieben?
Also ich höre da so eine Frage auch an die kognitiven Entwicklungen, genau, die manchmal ein bisschen vielleicht schwieriger geworden sind. Ich weiß es nicht. Auf der einen Seite natürlich öffnet sich eine ganze große weite Welt. Wir haben es ja auch gehört und da sind ja auch viele, viele positive Aspekte dabei, dass man sich verknüpfen kann, verbinden kann, auch mit Menschen in aller Welt und viele Dinge wahrnehmen kann, die man vielleicht sonst früher nicht so wahrnehmen konnte, auch als Jugendlicher. Aber eben auf der anderen Seite eben auch, dass der Gebrauch des Gerätes eben dann doch etwas Technisches ist und vielleicht auch ein paar Folgen hat. Und ich meine, worüber ja auch mal wieder gesprochen worden ist, tatsächlich auch auf politischer Ebene, dass es bestimmte Apps gibt, wie TikTok zum Beispiel, die ein gewisses Suchtpotenzial auch mit sich bringen, dass man da einmal swipe, swipe, swipe und dann irgendwann so reingezogen wird in diese Kurzvideo-Welt zum Beispiel. Also Irene Schulz, Timo Off, welche Erfahrungen machen Sie auf diesem Gebiet, wenn wirklich tatsächlich die Kinder und Jugendlichen einfach zu sehr absorbiert werden von dieser ja, von dieser dann doch auch technisch bestimmten Welt.
Ich würde fast gern nochmal zurück. Vielen Dank für den Hörerbeitrag. Da würde ich gern noch kurz was ergänzen. Zum einen, also das ist so eine Grundsatzdiskussion, ob sich sozusagen Kompetenzen verändern oder kognitive Fähigkeiten, und oft ist das so Sorge begleitet, also dass wir sagen, die können das und das gar nicht mehr. Und das jetzt mit der dritten Dimension, das finde ich ganz interessant, das kann ich auch gar nicht beurteilen, aber grundsätzlich versuche ich eigentlich immer auch zu sagen, dass sich das erstmal verändert, was Kompetenzen und auch so kulturelle Techniken sind. Wir aus der Generation Schreiben, sage ich mal, mit Stift und Papier sind da immer ein bisschen sorgebehaftet. Man könnte auch sagen, die bewegen sich so virtuos im Digitalen und sind in bestimmten medienbezogenen Kompetenzen viel agiler und reflektierter und weiterentwickelt als wir Erwachsenen alle zusammen, sodass man vielleicht erstmal sagen kann, da verändert sich was, ohne gleich zu sagen, das wird schlechter. Und dann eben zu schauen, dass man diese Veränderung sozusagen eher in eine positive Entwicklung hin begleiten kann, dass diese Kompetenzen eben auch für die Zukunft den Heranwachsenden was bringen. Und was mir immer so ein bisschen, da kriege ich immer so ein bisschen das rote Ausrufezeichen, wenn wir sagen, so, die wollen gar nicht mehr rausgehen. Die wollen gar nicht von den Bildschirmen weg und die hängen da immer nur dran und wir müssen jetzt hier mal einen handyfreien Tag einführen, damit die sich mal wieder einen Baum angucken. Ich finde, das ist auch so ein Ding, was man mit eigentlich mit zwei Seiten betrachten muss, weil auf der einen Seite, aus so einer Familienperspektive jetzt wieder gesprochen, muss man sagen, dass wir sehr sorgebehaft sind und dass man auch als Eltern ganz gerne hat, wenn man die Kinder im Blick hat und die sollen lieber nicht so weit weg und so weit rausrennen. Und wenn es dann dunkel wird und man weiß nicht, wo die sind, dann kommen die Tracking-Tools zum Einsatz. Also ich will sagen, da haben wir auch was damit zu tun als Erwachsene. Und ich erlebe es eher so, dass
also Eltern missbrauchen Handys auch zum Teil, ne? Um ihre Kinder
Fall.
Zu kontrollieren.
Auf jeden Fall. Ist auch nochmal so ein extra Thema. Aber ich will sagen, die Kinder sind eigentlich immer, wenn die sozusagen die Möglichkeiten und den Raum kriegen, diese authentischen Erfahrungen zu machen, über die wir gerade sprechen, ne? Also irgendwie leben und aufwachsen mit allen Sinnen und erleben und in die Natur gehen, da eigentlich immer sehr aufgeschlossen sind. Vielleicht brauchen die ab und zu einen Schubser, aber ich würde mich nicht auf die Seite stellen zu sagen, die haben da kein Interesse dran und wollen das nicht mehr.
Timo, wollen Sie ergänzen?
Ja, unbedingt, denn in Nordhorf gab es handyfreie Tage. Und die haben was Tolles ausgelöst. Also in der Diskussion, im Streit, ich glaube, nahezu jede Schule in Deutschland diskutiert, wie geht man mit Handys in der Schule um. Und auf dem Weg dorthin hat sich dann die Schule in Nordorf überlegt, wir machen handyfreie Tage. Und zwar 2 Schultage handyfrei in einem ganzen Schuljahr. Und selbst das wurde diskutiert. Das heißt, die Eltern sagten, oh je, wenn der Bus ausfällt, wie erreiche ich denn mein Kind?
Genau, die Eltern wohlgemerkt, die Eltern hatten
Geschmerzen.
Die Lehrerinnen und Lehrer sagten, wenn irgendwas passiert im Unterricht, Mensch, da kann ich ja gar nicht mehr irgendwo anrufen. Und die Schülerinnen und Schüler fanden auch Gründe, zum Beispiel, dass sie die Fahrkarte auf dem Telefon hatten. So, und wir haben es trotzdem gemacht und haben dann die handyfreien Tage durchgeführt. Und das hat zunächst mal nur eine Bewusstwerdung entstehen lassen. Das heißt, ich hatte mit dem Schülersprecher ein kurzes Gespräch und dann wollten wir einen Termin ausmachen. Und er griff an seine Gesäßtasche, wo das Telefon normalerweise sitzt.
Da
und
war's
ich
aber
merkte,
nicht.
Das mache ich. Genau. Und ich machte das genauso, wenn ich mein Büro verließ, dass ich so einen Phantomgriff an die Gesäßtasche machte, habe ich das Telefon dabei. Und da ist klar geworden, wir haben schon bestimmte Verhaltensweisen, wo wir das Handy überall immer zu nutzen. Und das Ding hat, hatten wir auch schon gesagt, gute Funktionen, wo wir es gut gebrauchen können.
Es wird fast aber wie ein Teil des Körpers wahrgenommen schon. Ne? Wenn man es irgendwo liegen lässt, dann hat man so einen, ja, wie Sie schon sagen, ne? Phantomschmerz, glaube ich. Ne? Ich glaube, das
genau.
Ist generationenübergreifend.
Ja, und dann eben aber auch zu gucken, wo nutzen wir es zu viel, wo scrollen wir uns da nur so durch, und sich das bewusst zu machen, das hat an diesen 2 handyfreien Tagen geholfen und daraus ist dann Diskussion über die Handyregeln neu entstanden. Also ich glaube, ein Bewusstwerden, ein Bewusstmachen, wo wir es brauchen und wo wir es eben auch nicht brauchen, in welchen Situationen, das kann helfen.
Und das, was Carsten Kundert angesprochen hat, der in Erfurt dort immer wieder auch als Kunstlehrer aktiv ist an einem Gymnasium, tatsächlich, also ja, die technische Dimension, dass eben das Zweidimensionale überwiegt, dass man immer diese Glasoberfläche hatte, auf der man da tippt, dass bestimmte Sensoriken vielleicht sich anders entwickeln, das Kognitive sich verändert. Haben Sie, Timo, auch diese Erfahrung gemacht, diese Beobachtung gemacht?
Wir sind jetzt ja am letzten Ferienwochenende und ich bin gespannt, da mit den neuen Kolleginnen und Kollegen drüber zu sprechen. Kurze Erfahrung aus Nordorf. Als ich da anfing, habe ich gesagt, den Textilunterricht, den schaffen wir mal ab, wir machen nur noch Computer. Und ich habe dann gemerkt, wie toll das ist, was die Jugendlichen da mit den Händen machen, was da genäht wird und wenn dann Federtaschen gemacht werden, was für einen Wert das auch hat. Also haben wir den Textilunterricht beibehalten. Und so brauchen wir eben beides. Wir müssen als digitale Schule die Jugendlichen darauf vorbereiten und gleichzeitig eben auch dafür Sorge tragen, dass sie sich in der Welt auch ohne die Mobiltelefone zurechtfinden. Und das mit dem dreidimensionalen, zweidimensionalen, das will ich gerne mit den neuen Kolleginnen und Kollegen dann ab nächster Woche besprechen.
Carsten Grunert in Erfurt, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und für auch, ja, diese doch ganz besonders auch wichtige Perspektive und besondere Perspektive auch tatsächlich, nämlich die Dimensionen und auch die Haptik und das Kognitive, was eben auch mit den Smartphones und anderen digitalen Geräten sich womöglich verändert hat. Vielen Dank und viele Grüße und auch an Ihre Schülerinnen und Schüler natürlich.
Ja. Das mache ich. Vielen Dank
und Dankeschön.
Alles gut.
Danke. Irene Schulz-Klapp, Sie haben es gesagt, dass es auch immer früher beginnt tatsächlich mit der Handynutzung. Auch das hören wir immer wieder. Auch Timo Off, Sie haben, glaube ich, auch diese Erfahrung gemacht, dass es ja oft früher so war im Übergang von Grundschule auf die weiterführende Schule. Es war so der Moment, wo Kinder, Jugendliche ein Handy bekommen haben. Jetzt wird es immer früher, zum Teil auch schon in der Grundschule selbst. Und jetzt schreibt uns jemand hier, übrigens in der Nähe von Kiel, also vielleicht demnächst auch mal irgendwann Schülerin bei Ihnen, Timo Off, von einer Tochter, die 2,5 Jahre alt ist, Niklas schreibt uns hier, und die kann schon mit unseren Smartphones umgehen, schreibt er, kann Fotos machen und diese sogar an die Großeltern verschicken mit 2,5. Und er schreibt hier, ich bin dabei in einer großen Ambivalenz zwischen Stolz und Scham gefangen. Toll, was die Kleine schon an Komplexität beherrscht, aber gleichzeitig auch in den, in dieser Domäne Smartphone-Nutzung bei Kleinkindern. Anderen Eltern erzähle ich es meistens nicht. Also, wenn jemand 2,5 ist, also wirklich noch ein kleines Kind und schon mit diesen Smartphones umgeht, sie nutzt auf eine gewisse Weise Irene Schulz. Mhm. Welche Gefahren lauern da oder sollte man nicht einfach früh, das ist ja nun mal ein Gerät des Alltags, einfach früh schon damit beginnen und mit ihnen gemeinsam tatsächlich die Nutzung dieses Geräts auch schon lernen, auch schon ganz, ganz früh.
Also die halten uns da eigentlich einen Spiegel vors Gesicht, die Kinder. Und tatsächlich wissen wir zum einen sozusagen aus Berichten, aber auch aus Studien, die es da inzwischen gibt, dass diese frühkindliche Mediennutzung tatsächlich im Säuglingsalter anfängt. Und zwar eben, weil in den Haushalten, in den Familien ja die Geräte immer da sind und schon die Jüngsten beobachten, wie wir immer diesen kleinen schwarzen Kasten vorm Gesicht haben und das immer auch unsere Aufmerksamkeit bindet, dass es bestimmte Geräusche und Aktivitäten auf dem Ding gibt. Und dann sind wir sozusagen mit unserer Aufmerksamkeit weg vom Kind und auf diesem Ding. Und die Kinder buhlen natürlich da auch ein Stück weit.
Dass mit da Oma auch auftaucht plötzlich, ne?
Genau. Mhm. Das war in der Corona-Zeit ja auch, ne, hat das auch dafür gesorgt, Beziehungen aufrecht zu erhalten. Also gerade dieses Thema Fotos und Videos, das kriegen Kinder ganz schnell mit und lieben das auch, zusammen Fotos anzugucken und Fotos zu machen. Also will sagen, dass das im frühkindlichen Bereich anfängt und sich die Kitas da auch deutlich auf den Weg gemacht haben und versuchen, da gute Haltungen zu entwickeln. Das beobachten oder da beteiligen wir uns auch schon seit Jahren sozusagen an den Diskussionen und auch an Fortbildung. Trotzdem muss man sagen, also nicht schambehaftet sozusagen. Ich sage das jetzt lieber nicht, was bei uns zu Hause los ist, weil man wird im Gespräch merken, dass es bei allen genau dasselbe ist. Nichtsdestotrotz heißt das gerade für dieses Lebensalter, also die ersten Lebensmonate und Jahre, dass man da wirklich ganz klare, gute Regeln braucht und dass man da gut tut in der Familie, sich damit auseinanderzusetzen, was jetzt hier wirklich sozusagen die bildschirmfreien Zeiten sind.
Was ist denn gut für eine 2,5-Jährige im Umgang mit dem Smartphone? Also ich glaube, so ein Videotelefonat mit der Oma, das kann, glaube ich, nur gut sein.
Genau.
Aber was noch?
Genau, also idealerweise pädagogisch steht überall, dass wir sozusagen bis 5 Jahre am liebsten sozusagen bildschirmfrei wären. Das kann man eigentlich nicht mehr vertreten.
Das ist unrealistisch, oder? Ja.
Sondern, dass man wirklich, also bewusst auswählt, wann die Kinder mit welchen Inhalten wie lange sozusagen zu tun haben. Und vor allem, das finde ich an der Stelle nochmal ganz wichtig, wir haben es ein paar Mal jetzt schon anklingen lassen, dass wir uns da als Eltern eben auch unserer Vorbildrolle bewusst sind. Und wir können nicht immer zu den Kindern sagen, mach doch jetzt mal was, ich sag's mal ein bisschen zynisch, mach doch mal was kulturell Sinnvolles, während wir die ganze Zeit dann aber weiter bei Instagram und Co. unterwegs sind, sondern wir müssen denen das sozusagen vorleben und auch gemeinsame Familienzeit sozusagen miteinander verbringen und dann zu sagen, wir schauen uns Fotos an, wir fotografieren, wir machen einen Familienabend, das ist ja alles richtig und wichtig, also Medien haben ja auch vergemeinschaftende Beziehungen, vertiefende Funktionen. Das Wichtigste ist eigentlich überhaupt, sich Gedanken zu machen, wie will ich denn das hier bei mir zu Hause?
Mhm. Zumal man ja auch, also ich meine, auch Hörspiele oder Ähnliches hört man ja auch über Smartphone inzwischen, über Streamingdienste. Das ist ja nun bei weitem nicht mehr nur ein Kommunikations- und Recherchetool, sondern einfach auch eine Quelle für, zum Beispiel, um hier unser Programm zu hören. Viele tun das über Smartphone. und nutzen vielleicht in dem Moment nicht andere Funktionen, legen es hin,
genau.
Die Hörmedien verbinden sind ein ganz es mit Punkt. Den Boxen zu Hause, die man eben hat, überall im Haus oder ähnliches. Genau. Das ist ja universell nutzbar, so ein Gerät.
Genau.
Und in dieser Hinsicht vielleicht auch für Jüngste zum Teil eine gute Sache. Timo Off, Sie haben ja selber 5 Kinder im Alter zwischen 3 und 17. Jetzt frage ich mal nach.
Da ist alles dabei, habe ja, ich gedacht.
Also ist für jeden was dabei. Für jeden was dabei.
Genau.
Jetzt frage ich mal nach dem oder der Dreijährigen zum Beispiel. Wie sieht's da aus?
Der Dreijährige, der macht ganz genauso auch schon die Fotos und freut sich, wenn die Oma über das Videotelefon anruft, und das dann dort zu sehen. Vor kurzem habe ich eine Studie gesehen, die kann man bei Kinderärzten im Netz nachlesen, dass die Sprachanlässe der Erwachsenen mit den kleinen Kindern zurückgehen, weil wir Erwachsenen, und ich danke dafür für die Ehrlichkeit, weil wir alle Erwachsenen, glaube ich, viele Erwachsene, glaube ich, nahezu alle, wir kämpfen mit den Mobiltelefonen genauso. Und wenn eben das kleine Kind, das sehr kleine Kind mit uns sprechen möchte und wir dieses elektronische Gerät vor der Nase haben, dann reagieren wir zeitverzögert. Und das sind dann weniger Sprechanlässe. Und sehr interessant, sehr bemerkenswert ist, dass die Forscherinnen, die in dieser Studie da mitgearbeitet haben, sagen, wir sprechen uns nicht vollständig dafür aus, Handys abzuschaffen in Familien. Denn auch die jungen Frauen, die dann junge Mütter geworden sind, die haben einen Wunsch nach Verbundenheit zum Beispiel. Die wollen sich auch austauschen mit anderen Müttern. Das geht auch über das Mobiltelefon. Aber wir müssen uns das bewusst machen, dass kleine Jugendliche, Kinder Kommunikationsbedürfnisse haben. Die wollen mit uns zusammen sein. Die wollen, dass wir reagieren. Und dafür braucht es dann eben ja Regeln, die wir gemeinsam in der Gesellschaft und dann in der Familie, und ich übertrage es auch auf die Schule, dann für uns erarbeiten müssen. Die fallen nicht vom Himmel, diese Regeln, weil die Geräte ja auch erst neu sind. Die sind zwar jetzt schon ein paar 10 Jahre da, aber wir müssen uns die Haltung zu diesen Geräten und den Umgang damit wirklich hart erarbeiten. Und ich finde es sehr gut, dass Sie da auf die Unsicherheit ansprechen, Frau Schulz, dass wir das eben gemeinsam erarbeiten müssen. Welche Regeln sind für uns gut? Und das ist dann zum Beispiel, dass es beim Abendbrot auf keinen Fall benutzt wird, dass es im Schlafzimmer, im Bett nicht benutzt wird. Aber das ist
höchstens als Quelle fürs Radio hören zum Beispiel oder Podcasts. Das finde ich dann schon in Ordnung. Auch beim Essen, es ist okay. Ist okay. Ich glaube, es geht auch ums Draufschauen, oder? Also ich meine, es ist ja auch ganz praktisch, schaut man drauf oder läuft etwas im Hintergrund, zum Beispiel Musik oder Podcasts?
Das ist schon ein Unterschied, Bildschirmmedien oder nicht Bildschirm.
Ob man es in die Hand nimmt und drauf guckt, ob die Augen tatsächlich auf dem Handy sind oder auf der Person gegenüber.
Das stimmt. Wobei man sagen kann, bei den jüngeren Jahren, also wir leben schon in einer sehr hochgradig, wie soll ich sagen, medial durchdrungenen akustischen und visuellen Welt, ne? Die Kinder haben immer die ganze Zeit so einen Teppich um sich rum, und mal wirklich bewusst offline zu sein, das tut uns allen weh, aber ich finde das schon eine wichtige Erfahrung, auch fürs Runterkommen. Also das wissen wir ja auch aus so einer entwicklungspsychologischen, kognitiven Sicht, dass Gehirne sich auch vor allem dann weiterentwickeln und alles Gelernte sozusagen gut in Schubladen stecken können, wenn mal Ruhephasen eintreten.
Aber ich nehme mit, dass Erwachsene, Lehrer und Eltern auch dazu lernen müssen, glaube ich, im Umgang mit Smartphones und digitalen Geräten.
Ganz genau. Hierzu noch eine kleine Erfahrung aus der Schule. Es gibt in der Schule die Kampagne Be Smart, Don't Start, und dann versucht man, auf das Rauchen zu verzichten. Und Klassen verpflichten sich dort, aufs Rauchen zu verzichten. Das wird nicht härter kontrolliert, sondern man verpflichtet sich eben. Und das Gleiche kann man genauso tun mit Mobiltelefonen, indem man mal die Bildschirmzeiten auswertet. Und dann sieht man sehr schnell, wie viel Bildschirmzeiten denn Jugendliche so haben. Und das überhaupt, da gibt es ja dann Apps in den Telefonen, das festzustellen, ist schon erschreckend, wie viel Bildschirmzeit überhaupt da ist. Und dann kann man daraus in der Klasse zum Beispiel eine Selbstverpflichtung machen. Wir als Klasse wollen unsere Bildschirmzeit in diesem Monat um 1000 Stunden senken. Schaffen wir das? Und in einem Monat schauen wir mal. Und so wird uns bewusst in der Klassengemeinschaft, wie viel Zeit wir am Bildschirm sind. Und haben wir es nach einem Monat geschafft oder vielleicht auch nicht? Und woran lag das eigentlich? Und da haben wir dann Gesprächsanlass über unsere Bildschirmzeit mit Hilfe von kleinen Zahlen, die es in den Telefonen sowieso gibt, zu sprechen.
Smartphone bei Kindern und Jugendlichen. Wie viel ist wirklich gut? Anna Kurt-Petzold ruft an aus Halberstadt. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Ja. Wir haben gerade gesprochen über Erwachsene, über Eltern, über Lehrer und über die Vorbildfunktion. Ich glaube, das beschäftigt Sie auch, ne?
Ja, genau. Ich höre ja sehr häufig diese Sendung. Und ja, heute habe ich erinnert dass mir mal mein Handy gestohlen wurde. Und ich muss dazu sagen, ich bin beruflich und privat.
Kommen Sie ruhig ein bisschen näher, apropos Handy. Ja. Kommen Sie ruhig ein bisschen näher ran.
Ja. Beruflich und privat bin ich auch sehr viel mit dem Handy unterwegs und pilgere auch, habe also ganz viele Fotos und Kontakte auf dem Handy. Und ich habe bemerkt, obwohl ich immer wieder mein Handy auch mal zur Seite gepackt habe, als es weg war, habe ich gemerkt, wie abhängig man eigentlich auch als Erwachsener ist. Und in dem Zusammenhang habe ich auch gesagt, ja, man muss sein Verhalten noch mehr reflektieren und vor allen Dingen auch Vorbildwirkung haben. Ich bin 67 und ich habe Kinder, Enkel, Urenkel auch. Und von daher finde ich das ganz wichtig, bevor wir immer klären wollen, was Kinder und Enkel, jetzt Kinder und Jugendliche im Umgang mit Handys oder auch mit PC, mit all den Medien beachten sollten, ist es ganz wichtig vorzuleben und sein eigenes Verhalten eben zu reflektieren. Weil man auch ganz, das finde ich auch noch einen wichtigen Aspekt, was ich so beim Zuhören jetzt nochmal für mich hervorgeholt habe. Man sollte als Eltern und Großeltern auch wissen, dass die Chats und das, was geschrieben wird, das, was gesendet wird, dass das unter Umständen auch rechtliche Folgen haben kann, egal ob Mietrecht oder Arbeitsrecht oder eben auch Schulrecht. Und dass man halt wirklich vorsichtig sein sollte, was man dort reinschreibt und dass es eben besser ist, so zu kommunizieren von Person zu Person.
Ja, Anna-Kurt Petzold, ich nehme mal mit. Vielen Dank für diesen Einwurf aus Halberstadt und viele Grüße. Und Michael Steffen ruft uns an aus Lübeck. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, da ist er. Wunderbar. Oder moin.
Hallo.
Wie moin, wenn man ja auch moin bei Ihnen sagt.
Genau,
ja.
Hier in Lübeck. Folgendes hätte ich noch mal anzumerken. Und zwar haben wir ja unsere pädagogischen Berufe, die viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Und ich bin staatlich anerkannter Erzieher, habe mich auf die Medienpädagogik spezialisiert und gebe auch sozusagen Lehrervorbildung. Und auch mit Erzieherinnen und Erzieher arbeite ich gemeinsam. Und dort haben wir so eine Haltungsfrage, denke ich mal, die häufig nicht so angesprochen wird, wie sie wirklich ist. Denn in der Schule wird das digitale interaktive Medium immer noch als Teufelszeug angesehen, habe ich das Gefühl. Denn viele Lehrer haben mit solchen Sachen im privaten Bereich gar nichts zu tun. Außer sie äußern das oder man macht es so, wie der Mensch, der vorhin angerufen hat bzw. geschrieben hat und gesagt, das ist ja schambehaftet. Also jetzt ist die Frage, ob man diese digitalen interaktiven Medien, gerade Handy, vielleicht auch mal aus einer Ecke rausholt und sie als Handwerkszeug nutzt und tatsächlich sich als Modell darstellt, als erwachsenes Modell und den Kindern und Jugendlichen etwas Positives begleitend mitgibt. Denn die Kinder jetzt werden die Eltern von morgen sein.
Timoff, wie ist das eigentlich? Also viele Schulen in Deutschland versuchen das ja schon, dass man Handys nutzt, tatsächlich, dass man sie nicht verbannt, sondern dass man sie auch im Unterricht selbst einbaut. Das hängt sicherlich oft von den Lehrerinnen und Lehrern ab, wie das genau passiert. Aber ich glaube, daran kommt keine Schule vorbei. Wie ist das bei Ihnen?
Daran kommt keine Schule vorbei. Und was Herr Steffen gerade sagte, es geht darum, dass auch wir Erwachsenen das ausprobieren müssen. Und wir müssen uns da immer wieder auch rantrauen. Das heißt, auch wir müssen uns mal, auch wenn es anstrengend ist, auf TikTok bewegen und wir müssen die Apps, die dann da sind, auch wirklich mal sehen und erleben, um das verstehen zu können, was die Jugendlichen denn dort machen. Und es ist schon so, dass sich alle Schulen, das kann man so pauschal sagen, in diesem Bereich bewegen. Schulträger sind unterschiedlich und können den Schulen unterschiedliche Möglichkeiten geben. Trotzdem glaube ich, dass keine Schule das Digitale außen vor lassen kann. Und da gibt es eben einige, die ein bisschen mehr ausprobieren und mehr wagen. Und das müssen wir als Haltung in Schule natürlich immer wieder kultivieren, dass wir uns nicht ausruhen können auf dem, was wir jahrzehntelang gemacht haben, sondern die Welt verändert sich und wir machen damit. Und auch wir Erwachsenen, wir Lehrerinnen und Lehrer, wir lernen das, was da an der Welt jetzt gerade neu ist.
Aber müsste das nicht eigentlich sogar verpflichtend sein für Schulen, dass Handys einfach eingebaut werden in den Unterricht? Ich meine, es bringt ja nichts, sich dagegen zu wehren.
Handys weiß ich jetzt nicht, aber es ist verpflichtend, dass wir mit digitalen Medien in den Schulen arbeiten.
Aber da kommen wir wieder an den Punkt, ob es eben die eigenen Geräte der Schüler sind, ne? Oder ob eben die Schule das stellt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein entscheidender Punkt, ne?
Das ist eine schwierige Frage, gerade wenn es nicht geleistet werden kann, dass sehr viele Geräte in der Schule sind und das überall genutzt werden kann, dann ist es manchmal leider eben auch das Handy.
Herr Steffen, wie ist es bei Ihnen? Also als Erzieher, ich weiß gar nicht, wo genau Sie da Erzieher sind, welcher, ja?
Es gibt ja mehrere Sichtweisen, und zwar einmal die der Schule und der dort rechtlichen Voraussetzung. Wie nutze ich denn gewisse Apps oder sonstige Sachen, die vielleicht gar nicht die Kinder privat in der Schule nutzen können und man drüber spricht? Also eine TikTok-App würde ich sozusagen im Schulkontext niemals auf einer Tafel finden. Und dann müsste man nochmal fragen, welche Lehrer, Lehrerinnen haben denn tatsächlich TikTok-Erfahrung oder haben sie nur Erfahrung aus Erzählung? Und das kann man einfach nicht in irgendeiner Form eruieren im Moment.
Müsste das vielleicht Teil der Lehrerausbildung werden?
Genau, letztlich. Da wollte ich drauf
kommen. Danke, da sind wir im Studium nämlich ganz weit hinten und wir spielen da in der Kreisklasse C und andere Bundesländer zum Beispiel oder andere Länder spielen dort in der Champions League. Und da sitzt der Hase im Pfeffer, wie man so schön sagt. Mhm. Es ist halt eine große Problematik, dass das in der Lehrer- und Erzieherausbildung, ja, die setzen noch die Grundlage eigentlich, bevor die Kinder dann in die Schule gehen. Und da haben wir eine große Problematik. Und wie gesagt, die jetzigen Studenten und Studentinnen haben ganz viel Erfahrung mit digitalen interaktiven Geräten. Und das müssen sie doch ganz klar im Studium dann nutzen können, damit sie es dann später an Kinder und Jugendliche weitergeben. Also das ist deswegen, ich bin da so impulsiv, sage ich mal, weil dieses Thema schon über lange, lange Zeit auch in Ihrer Sendung immer wieder besprochen wird. Und nie werden die Kinder, Jugendlichen so mit eingebunden, dass man ein demokratisches Gefühl dafür hat. Mhm. Und das sind so Anomalien, die im Moment funktionieren, weil die Erwachsenenwelt beziehungsweise auch die pädagogische Welt ganz doll den Finger noch drauf.
Man kann natürlich nur darauf hoffen, dass die nächste Generation der Lehrer einfach automatisch das mitbringt, weil es eben Teil ihres Lebens von Anfang an gewesen ist, Irene Schulz.
Also das ist tatsächlich ein Thema, das es uns in den Ausbildungen bereits fehlt. Und ich finde auch ganz wichtig, was Herr Steffen gesagt hat, wir kennen uns ja auch schon aus einem anderen Kontext.
Ist mir Hallo.
So eingefallen, ne? Genau. Wir haben ja zu so einem Vorhaben uns schon so besprochen. Dass wir dass Lehrkräfte, auch Pädagoginnen generell eine Haltung haben, weil man eben nicht mehr sagen kann, also ich privat sozusagen brauche ich das alles nicht. Ich finde, dass es eine professionelle Haltung braucht. Man muss sozusagen sich mit und über digitale Tools in Schule verhalten können als Lehrkraft. Und ich finde, da hängt auch immer viel an der Schulleitung. Also wir sehen es ja jetzt, was in Schulen eigentlich möglich ist, wenn die Schulleitung das auf der Agenda hat und sozusagen das Kollegium mitzieht. Es kann eben nicht mehr sein, dass es einzelne engagierte Lehrer gibt, die viel vorantreiben aus Eigenengagement, sondern wir müssen sozusagen in den Schulen, in den Bildungseinrichtungen zu mehr verbindlichen, routinierten Prozessen kommen, wenn es um digitale Medien geht und eben nicht diese einzelnen kleinen Leuchttürme haben. Aber da würde ich jetzt mal immer optimistisch sagen, da hat sich Deutschland auf den Weg gemacht, da hat Corona also einiges gepusht sozusagen und da ist jetzt über KI auch einiges an Sand im Getriebe, sodass ich sagen würde, das sind so Prozesse, die jetzt so langsam mal anfangen, Fahrt aufzunehmen.
Michael Steffen, ich danke Ihnen sehr. Ja, Herr
Hoffmann, ja, also noch ein kurzer, ja. kurzer Weg von oben nach unten. Es hilft natürlich, wenn es dann landesweite Impulse gibt in Bildungsfragen. Das wird dann natürlich auf die Schulebene dann runtergehen. Mhm. Es ist gut, wenn ein Kollegium da engagiert ist und natürlich Schulleitungen das unterstützt. Aber ein kleiner Tipp noch von der Seite. Es ist ja auch möglich, die Schülerinnen und Schüler dazu zu holen. Unbedingt. Also in Nordhorf haben wir dann eine gute Erfahrung mitgemacht, dass wir an einem Fortbildungstag Schülerinnen und Schüler dazugeholt haben. Und die haben uns was über BeReal und TikTok und WhatsApp-Nutzung im Alltag dann erzählt. Und die haben dann eine Stunde vorbereitet und die Lehrerinnen und Lehrer aufgeklärt.
Haben große Augen gemacht,
heutzutage. Natürlich. Und das hilft dann, das zu verstehen, was da alles passiert und Absolut. Wie man als Jugendlicher darüber denkt.
Ja, so baut sich ja, glaube ich, auch Vertrauen auf, oder? Wenn man die Schülerinnen und Schüler ernst nimmt, ihnen zuhört und auch von ihnen lernt. Genau. Ich glaube, ist vielleicht nicht immer einfach für Lehrerinnen und Lehrer, das zu tun, aber könnte helfen in dem Fall, oder?
Auf jeden Fall. Also ich finde, die Expertenrolle von Schülerinnen und Schülern in diesem Thema, sich quasi zunutze zu machen und da sozusagen auch mal abzugeben, dass ich ja als Lehrkraft vorne stehe und alles weiß und alles mache. Also das hat ja auch was mit Schulentwicklung und Veränderung von Unterricht zu tun. Dass man sagt, wie ist denn unsere Rollenkonstellation? Welche Expertise bringen die Lernenden ein? Und über was verhandeln wir dann hier? Was ist unser Lernziel sozusagen? Da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Und ich bin immer dafür, die Kinder und Jugendlichen zu beteiligen, weil auch die Erfahrung immer zeigt, dass das, was Kinder mitentwickeln, auch mittragen und da sehr verbindlich sind und sozusagen eher noch die Erwachsenen erinnern. Hier, wir haben aber gesagt, auf dem Schulhof ist Handyverbot.
Michael Steffen Lübeck, ich danke Ihnen sehr für den Anruf und auch für das Plädoyer. Smartphones also ganz bewusst auch Lehrerinnen und Lehrern nahezulegen, mit ihnen da umzugehen und auch Teil der Ausbildung werden zu lassen. Ich danke und viele Grüße. Und da wir gerade von, Expertinnen gesprochen haben, reden wir doch einfach mit einer, nämlich mit Thea Köpp. Sie ist 15 Jahre alt, aus Hamburg. Schönen guten Morgen.
Guten Tag, hallo.
Ja, darf ich du sagen?
Natürlich,
ach, danke
sehr
schön,
gerne.
Dankeschön. Du bist in der 9. Klasse in Hamburg, habe ich gehört.
Ja, genau.
Welche Erfahrungen machst du?
Also in der Schule würde ich mir ehrlich gesagt sogar etwas mehr Begrenzung, also beziehungsweise mehr Hilfe und Anleitung auf jeden Fall wünschen. Bei mir in meiner Klasse fangen gerade Leute an, eigenständig mit iPads zu arbeiten. Das ist auch erlaubt, also so vollkommen. Allerdings gab es nie irgendein Gespräch über die Risiken oder wie man am besten mit einem iPad alleine in der Schule arbeitet. Wir haben gelernt, wie man eine PowerPoint-Präsentation macht oder so in der 5. Klasse, aber das ist dann auch stehen geblieben sozusagen. Und da würde ich mir tatsächlich mehr wünschen, weil es kommt jetzt natürlich auch dann auch dazu, dass dann Leute im Unterricht auf dem iPad spielen und so, und natürlich soll man nicht machen, aber das ist auch, wenn man halt keine richtige Anleitung bekommt, ist es schwer, dann gut mit so einem Gerät auf jeden Fall umzugehen, würde ich sagen.
Mhm. Darf ich fragen, 9. Klasse, bist du auf dem Gymnasium, oder?
Ja, genau. Mhm.
Und bist du ein bisschen enttäuscht? Also
ja, doch.
Was könnte denn dann, also geht ihr als Schüler, Schülerin vielleicht auf die Lehrer zu und sagt, hey, es gibt doch so viele Möglichkeiten mit unseren Geräten, lass uns doch mal mehr draus machen und auch bewusster was draus machen.
Ja, auf jeden Fall. Es kam auch oft der Wunsch, dass wir mit iPads arbeiten. Die waren dann immer noch von der Schule und dann wurde ausgeliehen, hat man eine Präsentation gemacht oder eine Gruppenarbeit. Wir haben auch tatsächlich einen Jahrgang, der jetzt die 10. Jahrgang, die haben das wirklich probiert. Die haben ein Jahr lang, die haben angefangen mit einem Konzept, denen wurde alles beigebracht. Das wurde sehr evaluiert bei denen und dann wurde probiert, das weitere Jahrgänge zu erweitern. Da gab es dann auch ein Treffen mit SchülerInnen, mit der Schulleitung, mit LehrerInnen, mit Eltern, wo ein Konzept sich überlegt wurde, dass die Schule grundsätzlich digital wird für alle. Das ist letztendlich leider abgelehnt worden und gescheitert. Und deswegen entsteht es halt jetzt sozusagen auf Eigeninitiative der SchülerInnen.
Warum ist das gescheitert? Anfängt. Warum? Was da passiert?
Es gab irgendwie, wahrscheinlich ist die Ihnen auch bekannt, eine Classroom-App oder so, wo dann geguckt werden konnte, da können die LehrerInnen dann gucken, die können eine Anfrage auf das Gerät der SchülerInnen stellen, ob sie den Bildschirm sozusagen sehen können. Und dann letztendlich ist auch an den Eltern gescheitert sozusagen, dass das in die Privatsphäre eingreifen würde und dass das nicht gehen würde. Also es ist an irgendeiner rechtlichen Sache gescheitert sozusagen, was relativ schade ist, weil da auch von SchülerInnen-Seite sehr viel Zeit rein investiert wurde, damit man das in Zukunft sozusagen digital werden kann und genau.
Hm. Aber wie genau werden denn jetzt die digitalen Geräte, also trotz jetzt, sagen wir mal, dieser negativen Erfahrung, wie genau werden die denn bei euch genutzt in der 9. Klasse? Wofür nutzt ihr die?
Das ist halt, kann man sich selber sozusagen aussuchen. Also die Leute, die selber mit dem iPad in die Schule kommen, die machen
mit ihrem
eigentlich.
Eigenen.
Genau. Das ist dann das eigene Gerät, das muss man selber kaufen. Das war auch ein Punkt, die Schule wollte dann das eigene Gerät sozusagen in so einen Schulmodus bringen, dass man dann nur noch auf gewisse Apps zugreifen kann und sozusagen Spiel-Apps oder TikTok, Instagram gesperrt sind für diese Zeit. Allerdings auch, wenn man noch zu Hause ist und krank ist sozusagen, dann wäre es weiter gesperrt. Das war auch ein Punkt, weshalb der Antrag nicht genehmigt wurde, dass dann das eigene Gerät sozusagen irgendwie zu einem schulischen Gerät übergeht und die eigene Nutzung so eingeschränkt wurde. Aber wenn man jetzt in der Schule mit einem iPad ist, dann kann man es eigentlich für alles nutzen. Also man braucht keinen College-Block mehr, man kann sich leichter Notizen machen, man kann eine Präsentation machen, die Hausaufgaben. Es ist, also ich persönlich finde, es ist wirklich eine Lernerleichterung sozusagen.
Und auch direkt im Unterricht. Also ihr habt dann WLAN und könnt auch auf das Netz ganz normal zugreifen. Oder gibt es Phasen, wo es weggelegt werden muss?
Eigentlich nicht. Also natürlich, wenn die Lehrkraft vorne steht und etwas erzählt oder so, dann klappt man das iPad einmal zu, legt es auf den Tisch. Aber man kann es jederzeit selbstständig nehmen und Notizen machen oder so. Also man ist da eigentlich, finde ich, relativ frei. Und ich habe auch noch keine Lehrkraft erlebt, die gesagt hat, du darfst nicht mit dem iPad arbeiten. Deswegen eigentlich ist man da sehr frei in seinem Handeln, was ich grundsätzlich auch gut finde.
Und zwischendurch googeln, also das, die Älteren googeln vielleicht noch, sonst macht man das ja demnächst mit ChatGPT und KI. Sowas nutzen während des Unterrichts?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt auch Leute, die nutzen dann auch mal schnell ChatGPT oder so. Die haben es auch und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache so, aber ja, man kann was googeln. Ob es einen dann halt weiterbringt oder so, muss man dann für sich selbst entscheiden.
Wie ist bei dir?
Ob es einem bei mir, also, na, ich probiere doch, man, zur Not googelt man auch mal was, aber erstmal probiert man das so zu schaffen natürlich. Und es gibt auch viele Phasen, da ist Googeln erlaubt, ne? Da darf man dann recherchieren, zum Beispiel für eine Präsentation oder so. Aber grundsätzlich probiere ich mich zumindest darauf beschränken, dass ich meine Schreib-App benutze, die ich dafür brauche und dann in ausgewählten Phasen auch aufs Internet umsteige, aber dass ich wirklich grundsätzlich probiere, okay, ich öffne keine Spiel-App, auch wenn das Leute neben mir machen oder so.
Das passiert schon, ich, ja, auch, ne,
bei den Mitschülern. Ja, es wird auch, genau, vor allem World Stars, das Spiel, ist sehr beliebt momentan.
Welches Spiel?
Da wird dann auch World Stars, da wird dann auch online zusammengespielt und auch innerhalb der Klasse dann.
Und dann hat vielleicht der Lehrer was falsch gemacht, dass die Jugendlichen da abgelenkt sind, oder?
Das kann gut sein, das ist allerdings in vielen Unterricht, also bei vielen verschiedenen Lehrkräften so. Und es wundert mich auch, dass das nicht auffällt, ehrlich gesagt. So. Aber ja.
Da hör auf, Sie kriegen vielleicht gerade einen Herzinfarkt, wenn Sie das hören, oder?
Doch, doch, meinem Herz geht's gut und vielen Dank für diesen bunten, lebendigen Einblick. Und das ist technisch wirklich sehr schwierig, das so zu begrenzen, dass man das nur ganz eingeschränkt nutzen kann. Und im Abitur wird es ja auch versucht, dass man dann da bestimmte Apps zulässt, damit im Abitur digitale Geräte, zum Beispiel Mathe-Abitur, grafikfähige Rechner genutzt werden können. Das ist in der Tat in der Schule eine Aufgabe und vielleicht müsste man nochmal auf den Unterricht schauen, was denn da sonst so los ist.
Ja, und um das mal zu ergänzen, ne, also es ist auch vor allen Medien nicht so gewesen, dass im Unterricht alle Schüler und Schülerinnen 45 Minuten gebannt nach vorne geguckt haben, ne? Da hat man dann vielleicht nicht Brawl Stars gespielt, aber irgendwelchen anderen Quatsch gemacht. Also wir sagen, das Phänomen gibt's ja schon immer. Sicherlich ist jetzt die Herausforderung der Ablenkung noch mal ein bisschen stärker geworden.
Thea, was würdest du dir wünschen eigentlich, was, ich sag mal, Regeln auch in der Schule angeht, im Umgang mit digitalen Geräten?
Also ich würde mir wirklich nochmal so etwas für eine Anleitung wünschen, dass man jetzt weiß, man hat dieses tolle neue Gerät, mit dem man wirklich viel machen kann, aber dass man wirklich lernt, damit gut umzugehen, dass man auch auf die Risiken nochmal aufmerksam gemacht wird. Und was Regeln angeht, also ich finde, persönlich finde ich, ein Handy hat während der Schulstunde oder in der Pause nichts zu suchen. Ein Handy würde ich ganz außen vor lassen, aber sowas wie ein Laptop oder iPad, dass man halt wirklich dann, ja, natürlich dann auch auf Eigeninitiative der SchülerInnen, aber dass man das so zum Lernen nutzt oder so und dass einfach, ja, dass man einfach mehr aufgeklärt wird über alles, das würde ich mir persönlich so wünschen.
Mhm. Aufgeklärt auch gerade von älteren, vielleicht Lehrerinnen und Lehrern, die gar nicht damit groß geworden sind? Also ist da so ein Vertrauen da, dass man sagt, ihr könnt uns das sagen oder sind die überhaupt glaubwürdig?
Ja, manche. Also es gibt auch LehrerInnen, die wird dann gefragt, wie kann ich denn hier den PC anschalten oder das Smartboard, wie mache ich das an? Oder auch als dann das mit Apple TV neu war, wie kann ich mich koppeln oder so? Und dann denkt man natürlich schon so, okay, also überhaupt nicht böse gemeint, aber wenn sie so Grundlagen nicht wissen, dann ist das vielleicht auch schwer, wenn sie uns jetzt hier Tipps vermitteln wollen. Aber es gibt auch durchaus junge Lehrerinnen oder LehrerInnen, die sich darauf spezialisiert haben. Und von solchen Leuten würde ich mir zum Beispiel total gern mal Tipps anhören. Oder auch von älteren SchülerInnen, die jetzt das gemacht haben und vielleicht gerade Abi gemacht haben oder so, dass man einfach so dann Beispiele bekommt, wie es bei denen geklappt hat oder was da vielleicht nicht so gut geklappt hat. Ja.
Thea Köpp, 15 Jahre alt, in der 9. Klasse in Hamburg auf einem Gymnasium mit ihren persönlichen Erfahrungen und auch ihren Wünschen. Ich danke dir sehr für den Anruf.
Ja, vielen Dank.
Und
noch einen schönen Tag.
Danke, viele Grüße, schönes Wochenende.
Super. Danke Ihnen auch.
Tschüss. Tschüss. Jakob Roos schreibt uns hier, 19 Jahre alt. Ganz allgemein hat er so ein paar Anmerkungen. Er schreibt hier, ich kann nicht abstreiten, Digitalisierung hat viele Vorteile, aber ich glaube, wir müssen da eine gewisse Sensibilität dafür haben und jeder soll sie auch selbst entwickeln. Social Media und Co. kann zwar verbinden, aber ist kein Ersatz für das wahre Leben. Es kann einen selbst, das bezweifle ich ganz stark, nicht auf lange Sicht glücklich machen. Und er schreibt uns auch hier mit dem Smartphone, das Leben ist vielseitig und nur wenn man vielseitig konfrontiert wird, kann man auch gut reflektieren. Wenn es sich dort, also bei Social Media mit dem Smartphone, wie zu Hause anfühlt, heißt das, dass man sich zu sehr daran gewöhnt hat. Dann glaube ich, dass es schwerer sein wird, zu reflektieren, inwieweit eigentlich das logisch ist, was man da sieht. Und das Handy sollte wieder viel mehr als Endnutzgerät gesehen werden und nicht als Begleiter und Freund. Was ist eigentlich mit Telefonieren? Ich weiß, es kann schwer sein, sich zu überwinden, aber so können Sachen viel leichter abgeklärt werden. Und das Warten und Zeit vergeuden, um auf eine Nachricht zu warten, fällt auch weg. Also ein Plädoyer einfach für simple Telefonieren, was ja auch schon vor dem Smartphone-Zeitalter auf jeden Fall möglich war. Also hier dieses Plädoyer von Jakob Russ, 19 Jahre alt. Und es ruft uns an Cecilia oder Cecilia Böhler. Ich glaube, ich bin gespannt, wie ich es ausspreche. Schönen guten Morgen. Ich glaube, da ist auch schon ein bisschen was im Hintergrund los. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, wir sind noch gerade beim Frühstück.
Ja, natürlich, selbstverständlich. Was gibt's denn Schönes bei Ihnen?
Alles.
Alles. Sehr schön. Cecilia oder Cecilia? Wie?
Cecilia.
Cecilia, alles klar. Ihr Kind ist 18, also was heißt Kind? Um Gottes Willen, habe ich gerade Kind gesagt?
Ja, ist kein Kind mehr.
Nein,
genau.
Ist 18.
Und ist gerade aus dem Haus.
Hat noch bei Ihnen mitgefrühstückt?
Nee, die ist schon in Afrika für ein Jahr.
Ah, freiwilliges soziales Jahr vermutlich
genau.
Mal.
Mhm. Ja.
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich, dass man als Eltern sehr gefordert ist und dass es wirklich vieler Kämpfe bedarf, um Regeln zu etablieren. Und aber dass das eben auch meine Aufgabe ist als Mutter oder als Eltern und dass ich halt im Umfeld sehr häufig sehe oder gesehen habe, dass das so, ja, das Kind hat halt ein Smartphone und fertig. Und das ist sehr bequem, da kann man dann das Kind immer anrufen, das kann man darüber tracken. Aber ansonsten wird sich nicht drum gekümmert. Also was macht es überhaupt damit? Was findet da überhaupt statt? Und
Sie sprechen von sich selbst jetzt oder von Beobachtungen bei anderen?
Nee, von Beobachtungen von
Eltern.
Anderen oder auch Gesprächen mit anderen, dass das irgendwie von Elternseite aus häufig sehr bequem ist, dass das Kind halt so ein Smartphone hat und das hat dann ein Smartphone und damit ist alles fertig. Und weiter kümmert man sich nicht drum. Und ich saß auch im Elternabend, das war 7. Klasse, ne, da waren die irgendwie 13. Und dann ging es plötzlich drum um Hitlerbilder, die irgendwie im Klassenchat geschickt wurden und so weiter. Und ich wusste von nichts, weil mein Kind zu dem Zeitpunkt kein WhatsApp hatte. Und habe gesagt, worum geht's denn hier und sowas. Und gut, warum muss man überhaupt irgendwie mit 13 irgendwie einen WhatsApp-Klassenchat haben und sowas. Und dann also wurde ich wirklich, also neudeutsch würde man ja sagen, gedisst. Ne? Also wie ich denn so weltfremd sein könnte, irgendwie das überhaupt in Frage zu stellen, die Notwendigkeit. Und alle hätten das, ja. Und im Jahr zuvor wurde von der Schule auch, das wird jedes Jahr angeboten, ne, so einen Präventionskurs, ne, Umgang mit sozialen Medien, mit Handy für Eltern angeboten. Das ist eine freiwillige Sache. Und bei einer Stufe von 120 Kindern sind dann 20 Eltern da.
Also viel zu wenige.
So.
Aber Sie waren da, vermute ich mal.
Ja, klar. Es sind immer die üblichen Verdächtigen da, die sich aber auch sowieso schon kümmern. So, wo ich sage, okay, da hole ich mir vielleicht noch mal ein bisschen mehr Input dafür. Ne? Wie gehe ich damit um? Wie lässt sich das besser gestalten? Wie kann man da besser Regeln etablieren? Oder worauf muss ich auch gucken? Aber es sind natürlich, wenn das eine freiwillige Sache ist, es sind die üblichen Verdächtigen, die dahin gehen, die sich aber sowieso darum kümmern.
Was gab es denn bei Ihnen für Regeln? Also jetzt ist sie 18, also jetzt glaube ich, braucht sie keine Regeln mehr. Aber was war denn vorher? Was waren denn vorher so die Regeln? Wie ging es denn los? Wann begann es mit dem Smartphone?
Mit dem Smartphone begann es mit 12. Also mit 10, als sie auf die weiterführende Schule kam, bekam sie so ein Tastenhandy. weil ich auch alleinerziehend bin und bei der Arbeit war. Und wenn dann was mit den Bahnen war, sie musste weiterfahren und so. Und sie war sehr glücklich, dass sie dann dieses Tastenhandy hatte. Und mit 12 gab es dann ein Smartphone, aber es gab kein WhatsApp.
Das haben Sie ihr auferlegt oder und sie hat das mitgemacht?
Und sie hat das mitgemacht. Es gab natürlich zu Beginn aber alle, und das muss man haben, das brauchen wir für die Hausaufgaben. Und in dem Fall stellte sich sehr schnell raus, ich meine, wir waren alle selber mal jung. Wenn wir was haben wollten, sind wir immer nach Hause gegangen und haben gesagt, aber alle haben das.
So. Aber ich glaube, ja, dieser Gruppendruck ist aber, glaube ich, wichtig, ne? Das ist was wirklich Zentrales. Ich glaube, das kennen wir alle. Auch die, die vielleicht nicht mit WhatsApp groß geworden sind in ihrer Kindheit.
Aber genau, die sind halt
mit was anderem, schwer, sich dem zu entziehen.
Genau, und da braucht es aber auch Support und Unterstützung und zu sagen, okay, wofür wird das gebraucht? Und dann stellte sich natürlich ganz schnell raus, dass das noch so ein total unverbindliches Ding war, in dem nur Blabla rumgeschickt wurde. Also ihre Freundin hatte diesen Klassenchat und es gab...
Sie sagen Blabla, so. Sie sagen ja. Das, ja. Ja, aber natürlich. Für sie vielleicht nicht, für die Tochter vielleicht nicht.
Aber es waren halt keine für die Schule relevanten Dinge, wo man sagt, okay, das muss ich jetzt haben, ja, sonst weiß ich nicht, welche Hausaufgaben gemacht werden oder sowas. Oder wenn man krank war oder sowas, habe ich gesagt, ja, dann ruf sie an. Und das ging sehr schnell, dass sie sich damit abgefunden hat. Und dann, als sie dann mitkriegte, was gerade zu Beginn dieser WhatsApp-Zeit dann da abgeht, weil die meisten keine Ahnung davon haben, wie darf ich damit umgehen, wie soll ich damit umgehen, da wird ja alles geschickt. Und dann war sie eigentlich tatsächlich sehr froh, dass sie da nicht drin war. Und das kam tatsächlich mit 14, hatte sie dann WhatsApp. Bis dahin war schon geklärt, was darf ich, ne? Bilder schicken, Bilder machen von anderen und so. Was ist ein No-Go, was nicht.
Und die Regeln kamen alle von Ihnen, nur von Ihnen als Mutter?
Ja.
Sonst niemand? Keine Lehrer, nicht Großeltern oder irgendjemand, der da noch mit reinreden durfte?
Es wurde dann in der Klasse, ne, anlässlich zum Beispiel dieses, ne, Hitlerbilder verschicken und sowas, wurde das in der Klasse thematisiert, aber tatsächlich dann anlassbezogen. Ne? Nur wenn tatsächlich irgendwas aufploppte oder irgendein Schüler tatsächlich kam und sagte irgendwie, das finde ich irgendwie nicht gut oder da weiß ich jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll. Man ist ja auch immer sehr schnell da, dass man sagt, ja, und aber in der Schule muss das stattfinden und die Lehrer müssen dies. Und ich meine, es waren ja auch schon viele Lehrer, die sich in ihrer Sendung geäußert haben oder auch gesagt haben, was es so alles bei ihnen gibt, wie sie damit umgehen. Aber wenn ich jetzt hier die Schule meiner Tochter sehe, ne, es sind zu wenig Lehrer, es gibt keine Räume, was soll die noch alles leisten und irgendwie und dann macht die Schule was, dann gibt es Angebote, aber das wird von Eltern nicht wahrgenommen. Ich meine, die Eltern sollten eigentlich noch eine große Rolle dabei spielen. So, und ich sehe das halt auch in meinem Umfeld, dass sich das oft sehr bequem gemacht wird. Und ich habe halt selber die Erfahrung gemacht, dass es wirklich, wirklich anstrengend ist, weil dieser Suchtfaktor von diesem Ding ist einfach wirklich groß. Und wir waren, ne, als ich jünger war, kamen halt die ersten Computerspiele, wenn ich bei irgendwem war, der einen Computer hatte, mit Computerspielen. Wenn dann niemand gekommen wäre und gesagt hätte, okay Leute, 3 Stunden reicht, ja, wir hätten die ganze Nacht gespielt, natürlich. So, und wie auch in Ihrer Sendung schon gesagt wurde, selbst uns Erwachsenen fällt es ja schwer, sich zu disziplinieren und zu sagen, dafür brauche ich jetzt kein Handy, das liegt jetzt
ja
mal
eben
an der Seite.
Das ist ja, glaube ich, der entscheidende Punkt, ne? Dass man ja, also ich glaube, das betrifft ja auch viele andere pädagogische Fragen, dass man vielleicht weniger etwas postulieren muss, sondern Vorbild sein muss, was nicht einfach ist, ne?
Ja, man muss Vorbild sein, und aber auch wirklich meine Aufgabe als Eltern ist ja auch, mein Kind zu schützen. Und das heißt nicht unbedingt, dass ich immer nett sein muss und immer das machen muss, was mein Kind gerade toll findet. Also wir haben ja auch Heulen und Zähneknirschen gehabt, wenn es hieß, nee, jetzt ist keine Handyzeit mehr. So. Na, also es wurden...
Bei welchen Gelegenheiten zum Beispiel zu Hause?
Na, einfach, wenn einfach sehr lange konsumiert wurde. Mhm. Na, wenn
dann sonst auch beim Essen Schluss vermutlich, oder?
Beim Essen am Tisch gab es kein Handy. Jetzt wohnen wir auch noch in der WG, das musste dann nochmal extra etabliert werden, dass auch die Mitbewohnerin irgendwie, für die auch klar war, okay, wenn wir zusammen am Tisch sitzen, kein Handy. Nachts natürlich, wenn man schlafen geht, das Handy kam immer raus aus dem Zimmer. Das waren diese Regeln. Und es gab immer zweimal im Jahr, ne, haben wir so Fastenzeit und Advent zum Anlass genommen, einen handyfreien Tag in der Woche zu machen. Welcher Tag durfte sie sich aussuchen? Der musste dann einfach handyfrei sein.
Timo auf Irene Schulz, ich frage mal Sie, wenn es um das Verhältnis, ich sage mal, von Eltern auch zur Schule geht. Also ich meine, es sind ja zwei Erwachsenenparts, die vielleicht miteinander konkurrieren oder sich auch nicht abstimmen können oder wollen, wenn es um den Umgang mit Handy, Smartphone, Social Media und so weiter für die Kinder und Jugendlichen geht. Also welche Art von Zusammenarbeit haben Sie denn zum Beispiel mit den Eltern, Timo auf?
Wir arbeiten viel mit Eltern zusammen und wir müssen dann auch ja manchmal auch solche Situationen ansprechen. Sie sprachen gerade, Frau Bühler, über das Telefon nicht im Bett zu nutzen und nicht in der Nacht zu nutzen. Das sehe ich ganz genauso. Und wenn das eben nicht geschieht, wenn die Eltern da ihre Aufgabe nicht übernehmen, dafür zu sorgen, dass das Kind schläft und dass das elektrische Gerät, Smartphone, Tablet oder was auch immer, nicht ausgeschaltet wird, dann schläft das Kind nicht nur sprichwörtlich am nächsten Tag in der Schule ein. Und dann kriegen wir das in der ersten, zweiten Stunde mit, wenn es überhaupt dann aufsteht oder nicht zu spät kommt in die Schule, dass dann in der zweiten Stunde die Augen fast zufallen, weil die ganze Nacht durch am Rechner oder am Handy irgendwas gemacht wurde. Und da ist es dann, naja, unsere schulische Aufgabe, mit den Eltern zu sprechen, zu sagen, liebe Eltern, hier habt ihr eine Aufgabe, ihr Kind muss schlafen. Bitte sorgen Sie dafür, dass es abends das Telefon oder den Rechner ausmacht, damit wir am nächsten Tag hier in der Schule weiterarbeiten können und zusammen sein können.
Irene Schulz, wollen Sie noch ergänzen?
Ich finde das auch einen ganz wichtigen Punkt, dass Familie und Schule oder eben die Lehrer und Lehrerinnen sozusagen an einem Strang und möglicherweise oder idealerweise in dieselbe Richtung ziehen. Das ist ja also eine große Herausforderung. Oft wird ja auch dieser Verantwortungsball so hin und her gespielt, dass die Schule eher sagt, nee, das also da müssen sich jetzt hier mal die Familien kümmern und die Familien sagen, das gehört in die Schule. Aber gerade beim Medienthema ist das sozusagen so miteinander verwachsen, dass es wirklich am besten ist, man spricht miteinander. Also das fängt bei ganz pragmatischen Geschichten an. Eine Klassenfahrt ist geplant und da sollen die Handys nicht mitgenommen werden und die Eltern haben das größte Problem damit, sich vorzustellen, dass ihre Kinder da jetzt mal ein paar Tage weg sind, ohne dass sie die ständig erreichen können. Darüber entsteht dann so hitzige Auseinandersetzungen, aber es hat auch was damit der Ausstattungsfrage zum Beispiel zu tun, ne? Und da immer die Eltern auch im Boot zu haben, wenn man in der Schule was etabliert, ob das jetzt die Ausstattung ist oder ein Social-Media-Kummerkasten oder was auch immer, finde ich am allerbesten, da von Anfang an sehr transparent zu sein und idealerweise, das haben wir ja auch schon gesagt, dann auch noch die Schüler und Schülerinnen über eine Schülerkonferenz mit einzubeziehen.
Aber immer ins Gespräch kommen, also sozusagen. Eigentlich. Auch das kann man ja theoretisch über WhatsApp zum Beispiel machen. Aber vielleicht sollte man, wenn man über WhatsApp und Instagram und über TikTok spricht, diese Dinge einfach in dem Moment nicht benutzen, sich wirklich persönlich treffen, genau. Telefonieren, sowas ist, sind solche basalen Dinge wichtig?
Ich finde schon den direkten Kontakt immer am besten oder Elternabende eben auch für so einen thematischen Austausch zu nutzen, dass Lehrer es jetzt schaffen oder Klassenlehrer so quasi mit allen Eltern zu sprechen, ist ja sicherlich auch eine zeitliche Herausforderung. Ich finde auf jeden Fall das Thema Medienerziehung in Familien, weil das jetzt gerade eben die Hörerin auch nochmal so schön deutlich gemacht hat, dass es eine große Herausforderung geworden ist. Also Medienerziehung hieß mal, da steht ein Fernseher im Wohnzimmer, den schalten wir an oder aus und jetzt ist Medienerziehung einfach ein riesengroßes Paket geworden, was da die Familien auf dem Tisch haben und da immer wieder auch zu sagen, macht euch Gedanken darüber, hat sicherlich auch was mit dem Auftrag von Schule zu tun. Worüber wir jetzt heute noch gar nicht gesprochen haben, ist in diesem Zusammenhang natürlich auch die Verantwortung der Anbieter. Also wenn wir sagen, Kinder bewegen sich in Online-Welten und sind online selbstständig unterwegs, dann müssten eben auch diese digitalen Spielplätze, sage ich mal, genauso sicher sein wie ein Spielplatz bei mir draußen im Hof. Und da gibt es auf jeden Fall noch einiges zu tun und bis dahin sind vor allem eben die Erziehungs- und Bildungsinstitutionen auch maßgeblich gefragt.
Wir in der Schule, da sagte die Schülerin vorhin, da wird schon gesagt, wir bringen nur Office bei, das soll doch bitte auch weitergehen. Wir Schule kriegen immer mehr Aufträge, es ist Kulturförderung, Demokratieförderung und Medien natürlich auch. Wir nehmen das gerne auf und an, weil wir die Verantwortung haben für das, was die Jugendliche in der Zukunft machen. Aber es ist natürlich ein weiterer großer Baustein, den wir da zu bearbeiten haben.
Und andererseits ist WhatsApp ja wiederum auch, ich weiß nicht, ich hätte mir das, glaube ich, gewünscht als Kind oder Jugendlicher, sowas zu haben, dass man alle meine Freunde mit einem Schlag erreichen kann. Hat ja auch viele, viele Vorteile. Also man könnte ja auch sagen, dass Kinder und Jugendliche einfach sich mehr austauschen als früher und sich vielleicht sogar besser austauschen können. Da gibt es ja auch viele Chancen. Aber Cecilia Bühler, Sie waren da sehr skeptisch, was zum Beispiel WhatsApp angeht. Ja? Warum?
Ja, also ursprünglich, oder ich glaube, es ist heute immer noch so, dass es ja offiziell ab 14 erlaubt ist, was natürlich niemanden kümmert. Es geht um die Frage, kann mein Kind damit umgehen? So. Und das sehe ich halt sehr kritisch, ne? Dass irgendwelche Neunjährigen irgendwie wissen, was sie da schreiben dürfen, schicken dürfen oder wie auch das zu bewerten ist, was andere schreiben, ja, über mich. Was ja in Gruppen, das ist auch schon erwähnt worden, was in Gruppenchats sich häufig ja einfach verselbstständigt, ja, und dann immer größer wird. Und was in einem Tête-à-tête oder sowas niemals, da wäre es niemals dazu gekommen. Oder wenn man sich mit vier Freunden getroffen hätte, dann hätte man sich einmal gestritten und nach 10 Minuten wäre das dann wieder gut gewesen. Mhm. So, und das ist einfach diese, ja, habe ich die Kompetenz dazu, diese Dinge einzuordnen? Kann ich, wie gehe ich damit um? An wen wende ich mich, wenn ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll? Ja, und das sehe ich halt tatsächlich sehr, sehr kritisch, was den Umgang mit zum Beispiel WhatsApp oder eben auch anderen oder Telegram, was auch immer man da hat, wenn man sehr jung ist.
Ja, Cecilia Böller, viele Grüße an Ihre Tochter, viel Erfolg, auch mit Ihrem freiwilligen sozialen Jahr da. Vielen Dank für den Anruf und viele Grüße nach Köln.
Darf ich noch ganz kurz was sagen?
Ganz kurz. Uns läuft die Zeit davon.
Ja, ja, ganz kurz. Also ich finde, was ich von Schulen erwarte, ist tatsächlich eine Kompetenz und nicht, dass sie alles das auffangen sollen oder müssen, was irgendwie Eltern nicht mehr imstande sind zu leisten oder nicht leisten wollen.
Nehmen wir mit. Dankeschön auch nochmal für diese Anmerkung. Danke für den Anruf, Timo Off. Das ging vielleicht auch mit an Sie. Leiter der Humboldt-Schule in Kiel, ab Montag dann sozusagen mit Ihrem neuen Job als Direktor dieser Schule. Dankeschön auch für Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Viele Grüße. Und Irene Schulz, Mediencoach bei der Initiative Schau hin. Danke auch sehr für Ihre gern. Zeit. Smartphone bei Kindern und Jugendlichen, wie viel ist gut?